Also meines Erachtens ist der Inhalt ist das Wichtigste, es ist wie bei einem Buch.
Genau, aber es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht um dich heute. Denn wie in der letzten Episode schon angekündigt, habe ich heute ein wirkliches Vergnügen vor mir. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Interview jetzt. Ich glaube,
das sind die Kuchen.
Nein, ich freue mich wirklich, ich glaube jetzt seit dem Jahr hatten wir Kontakt.
Ja, du hast mir schon lange her geschrieben und ich war so, nein, ich habe keine Zeit, ja. Es tut mir leid und danke für deine Geduld. Es kommt so übertrieben vor, aber ich hatte ein schwieriges Jahr, obwohl es auch schön gewesen ist, weil es war meine Entscheidung, ein Buch zu schreiben, aber es war viel Arbeit, viel mehr, als ich gedacht habe, ja.
Ja, das, natürlich das Buch und dich vor allem auch persönlich kennenzulernen. Du bist ja auch Teil der Trailmaniacs seit längerem und irgendwie haben wir es immer geschafft, aneinander vorbeizulaufen in den ganzen Jahren. Und
ja, ich bin, also letztes Jahr war ich, glaube ich, nie an einem Montag da, am Montagabend, weil ich war ja ewig verletzt, also 9 Monate oder so und dann busy und dann war es dunkel und dann hatte ich Angst, bergab zu rennen im Dunkeln und so, aber ja. Ja, ich komme dann wieder. Es ist so eine tolle Community und die Leute sind so nett. Und ich bereue es nie, am Abend mit den Terminex laufen zu gehen. Also komme ich immer mit so happy heim und obwohl, dann schlafe ich meistens nicht, weil ich so ein bisschen...
Oh, wirklich, ja?
Ja, ich glaube, es liegt ein bisschen an dem Training. Also meistens trainiere ich am Morgen und dann am Abend kommt der Puls wieder hoch und ich bin gespannt. Dann esse ich zu viel natürlich. Es ist so ein Haufen.
Da geht es heute noch drum, ums Thema Essen.
Ja, ich
ganz,
soll mehr.
Ganz, ganz großes Thema. Aber bevor wir jetzt überhaupt, wir sind schon mittendrin eigentlich und die Leute wissen noch gar nicht, mit wem sie es zu tun haben. Also wahrscheinlich wissen sie es schon mittlerweile, aber lass mich dich noch kurz tatsächlich auch offiziell vorstellen. Herzlich willkommen bei den Trail Rookies, Emma.
Danke, Christian.
Emma Pooley, du bist in London geboren, wenn ich meine Aufzeichnungen richtig habe. Und bist dann in Norwich aufgewachsen.
Man sagt Norwich. Rhymes with porridge. Englisch ist fies, oder? Also es wird nicht ausgesprochen, wie es geschrieben wird.
Aha,
Aber zum Glück, also ich bin nicht London-Fan. Also da hätte ich Schwierigkeiten. Es hat ungenügend Natur für mich. Ja.
Du hast Ingenieurwissenschaften studiert an der University of Cambridge.
Ja.
Und hast dann hier an der ETH in Zürich promoviert in Geotechnik.
Genau, ja.
Aber darum geht es auch nicht heute, sondern es geht tatsächlich um deine sportliche Laufbahn beziehungsweise dein neues Buch, das du geschrieben hast.
Mega schade, niemand fragt mich über meine Doktorarbeit.
Stimmt,
gell? Und es hat 8 Jahre gebraucht, aber es war tatsächlich
sehr langweilig.
Aber ja, gute Wahl, glaube ich.
Vielleicht sollte ich mal einen Podcast machen über Geotechnik, dann wärst du natürlich erst
die Frage. Du kannst den Leuten fragen, was ist das Langweiligste, was du gemacht hast? Das wäre auch ein Podcast. Podcast zum Schlafen, ja.
Du hast ja einige sportliche Erfolge vorzuweisen und das Ganze zu verstehen ist extrem interessant, weil die sportlichen Erfolge hast du eigentlich eingefahren beim Radfahren, beim Velofahren,
ja.
Aber per se bist du eigentlich Läuferin.
Ich bin im Herzen und für immer bin ich Läuferin, ja. Es ist echt nervig eigentlich, Velofahren, nein, ich fahre auch gern Velo, also ich muss sagen, ich liebe Velofahren, aber ich laufe... Seitdem ich, glaube ich, 11 bin, also jedes Kind läuft, aber ich laufe so gezielt und ziemlich verbissen war ich als Kind eigentlich. Also ich laufe, seitdem ich 11 bin, regelmäßig. Jahrelang habe ich als Kind die gleiche Strecke jeden Morgen gemacht und ich wollte unbedingt...
Mit deinem Vater zusammen?
Ich wollte mit meinem Papi laufen gehen. Also er war mein großes Held, er war für mich immer das Schnellste. Also er meint jetzt, sagt er war nie schnell, er war nur Jogger. Aber in meiner Erinnerung, der war der Schnellste. Also wenn ich jetzt sehe, viele Kollegen haben natürlich Kinder und ich denke, hey, ich sage immer, das Beste, was du machen kannst, ist deine Kinder inspirieren, indem dass du dasselbe machst mit Freude, oder?
Ja, also. Das hat er abgefärbt auf dich dann?
Ich glaube schon, obwohl er meint jetzt, tu nicht so gern laufen, aber, aber er ist sehr sportlich und sehr aktiv und liebt die Berge und so, ja. Also, es hat definitiv auf mich, und weißt du, das wissen die Eltern wahrscheinlich auch schon, die Kinder, die nehmen nicht unbedingt das, was man geben will, sondern die nehmen das, was sie wollen. Und die laufen damit weg und aber ich habe das von ihm genommen und ich bin ihm dafür sehr dankbar, ja.
Sportliche Erfolge. Magst du selbst vielleicht mal so deine Highlights?
Ah ja, also ich hab mich verletzt beim Laufen. Also ich glaube mit 21 oder so habe ich einen Stressfaktor, den ersten von vielen, gekriegt. Und ich war damals Studentin in Cambridge und ich habe ein Velo ausgeliehen zum Cross-Training machen und ich habe es gehasst. Mir war kalt und unbequem. Also, das können wir können drüber reden.
Es ist im Buch so herrlich beschrieben. Ich musste so viel schmunzeln. Vor allem an der Stelle mit den Socken.
Kommen wir vielleicht Socken, oh Mann, die Socken, hey. Was ist mit den Velofahren los mit den scheiß Socken? Also, sorry,
aber ich kenne das aus eigener Erfahrung tatsächlich.
Alle kennen das. Und viele meinen, es sei mega cool. Aber sorry, also solange du nicht nackt bist, weil das ist ja sehr unbequem auf dem Velo.
Ja.
Fahr einfach. Es ist so viel Posing drin. Ich weiß nicht, wie Posing heißt auf Deutsch. Aber
ich glaube, es verstehen
manche. Ja. Und ich bin überhaupt, also ich habe nie gut ausgesehen. Das war nie mein Ziel im Leben. Es ist gut oder es war nicht so gelungen. Und halt, ich wollte halt, das hat mir meistens Spaß gemacht als Läuferin, als Kind. Ich bin weggelaufen im Wald. Niemand hat mich gesehen. Ich bin eine halbe Stunde später voll mit Schlamm zurückgekommen. Fertig, niemand sieht mich, oder?
Also du bist damals auch schon auf den Trails unterwegs gewesen.
Ja, ne? Genau. Cross Country, damals war Trailrunning noch nicht erfunden. Aber, aber im Nordengland gab es Fell Racing. Also ich komme aus Südengland, gibt es keinen Berg, keinen Hügel. Und ich wollte unbedingt Fellrunner sein. Also ich habe geträumt, dass ich im Norden Englands so Berg hoch, Berg ab, schnell rennen. Aha. Das war immer mein Traum. Also lustigerweise ist jetzt so mit 40 den Traum in Erfüllung gegangen. Ja, aber ich habe mich verletzt, weil ich zu viel gelaufen bin als Student und dann habe ich das Velofahren ausprobiert, nicht gemocht. Aber irgendwie bin ich doch dazu gekommen. Ich glaube wegen dem Club. Es ist ähnlich wie Trail Maniacs, halt Community macht so viel aus. Der Cambridge Cycling Club, die waren alles von 17 bis 80, sehr freundlich, immer mit Kaffeepause und ich meine Kaffee so Bites-Pause, also nicht nur Kaffee trinken, meistens Tee und Scones oder Kuchen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Sport gemacht habe, wo Kuchen gegessen wird, während des Pause mit Kuchen. Wow. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht lohnt es sich, vielleicht probiere ich es ein bisschen. Und dann bin ich dran geblieben, auch wegen den Leuten, also viele Leute haben mich so ermutigt und geholfen. Er wurde dann später mein Trainer, Tim Williams, der ist ein super Typ, also hat der alte Weisheit im Club und hat jede Strecke gekannt und so. Und auf jeden Fall, da hat eine Kollegin mich überredet, ich soll zu einem Rennen. Oh, das war schlimm, aber 6 Monate später war ich... Sorry, Kuckucksohr.
Ich glaube, der war heute noch ein paar Mal. Ja?
Der wollte auch nicht reden. Ja, hätte ich abstellen sollen, sorry.
Lassen wir ihn fertig machen.
Entschuldigung, wir wissen, wie spät es ist. Ah nein, es ist auf alte Zeit, glaube ich. Auf jeden Fall, innerhalb 6 Monaten war ich an der Weltmeisterschaft für Großbritannien. Also es schien, als hatte ich Talent oder weiß nicht, ich war so stur auf dem Velo und ich habe hauptsächlich mit Männern trainiert und das hat mir auch sehr weit gebracht. Ich habe es nebenberuflich gemacht, neben der Doktorarbeit an der ETH und ich hätte es nicht gern Vollzeit gemacht, weil ich war immer Außenseiter in der Radszene und du verdienst auch nicht gut. Und es wäre für mich immer zu viel Risiko gewesen, das alles auf diese Karte zu spielen.
Das heißt, es war für dich nie in Frage gestanden, irgendwie Vollprofi zu werden? Oder?
Ja, also dann bin ich zur Olympia gekommen. Aha. Und dann habe ich eine Silbermedaille geholt und dann plötzlich dachte ich, das wäre schon cool, wenn ich genug Zeit hätte zum Trainieren wie die anderen, zum Schlafen, das beide zu machen, war echt schwierig, lange Zeit. Also, aber meine Doktormutter, die Sarah Springman, die war auch dann später Rektorin an der ETH, die hat alles ermöglicht. Sie hat gesagt, ja, du kannst Teilzeit schaffen, du kannst diese Woche weg sein für deine Etappenrennen, Trainingslager, kein Problem. Aber du musst deine Doktorarbeit fertigbringen. Und das ist so ein Deal, da geht man nicht zurück, oder?
Ja.
Sie hat mir so viel geholfen. Und dann habe ich die Doktorarbeit doch fertig machen müssen. Also, und dann nachher habe ich doch ein paar Jahre Vollzeitsport gemacht. Das war mega cool, ein riesiges Privileg. Und ich war tatsächlich doch besser, als ich Zeit hatte zum Schlafen. Und so. Und dann halt, auf dem Velo war ich dann, in Peking habe ich eine Silbermedaille geholt im Zeitfahren und dann 2 Jahre später wurde ich Weltmeisterin im Zeitfahren und habe ein paar Weltcups und Etappenrennen gewonnen. Und damals, bevor du fragst, ob du fragst nicht, weil du weißt, aber damals gab es keine Tour de France, also habe ich leider nicht fahren können, aber ich habe mit Marianne Voss und Chrissy Wellington Und Catherine Bertin, wir haben gekämpft für eine Tour de France. Und ist eigentlich wegen dieser Kampagne, das war der Start der modernen Frauen-Tour de France. Es gab früher, in den 80er Jahren, vor meiner Zeit, nach meiner Zeit.
Also eben die Tour de France gab es vielleicht, wenn sich jetzt einige fragen, aber die Frauen-Tour de France.
Die Frauen-Tour de France gab es nicht, eben. Und es ist mega nervig, wenn du Profi-Velo, also wenn du einer von den Besten in der Welt bist und hast aber hast du die Tour de France gewonnen? Und ich so, hast du mal eine Frau an der Tour de France gesehen? Ja, also es liegt mir am Herzen, Frauen, also gleich.
Wurdest du schon mal gefragt? Tatsächlich hast du die Frage schon
immer,
bekommen?
Immer wieder. Weil ich habe es auch nicht gewusst, bevor ich selber Rennen gefahren bin. Ja. Ich habe nie gefragt, wo sind die Frauen, oder? Und dann kam ich vom Laufsport, wo, sorry, aber die Zeiten, wo Frauen keinen Marathon laufen durften, die sind lange vorbei. Also es gab es auch, oder? Aber Radsport ist eine von den letzten. Also es ist immer noch... Also ich rede nicht vom Preisgeld oder Sponsoring oder so, das ist eine andere Frage. Ich wollte das gleiche Rennen bestreiten können. Mhm. Ich wollte über Berge fahren und nicht rund um meinen industriellen Gebiet in Belgien. Ja. Sorry. Ja. Und vor allem, weil ich Bergfahrerin war, aber bin noch im Herzen. auch wenn ich langsam bin. Also ja, von dem her, wir haben nur den Start gemacht und nachher hat Cyclist Alliance, die haben dafür gekämpft. Es ist ein langer Weg, so das zu erzielen, aber ja, im Radsport, Frauen dürfen immer noch nicht so lang wie Männer fahren, also von der Distanz her. Das ist kompletter Blödsinn, weil im Ausdauer haben Frauen, es ist kein Problem, aber es ist, Tour de France hat viel Logistikprobleme und so, fein, okay, zumindest gibt es jetzt ein Rennen und es wird von Millionen von Leuten zugeschaut und es inspiriert Kinder und das ist das Wichtigste. Ja. Also
für die Zukunft sind die Weichen gestellt, ich glaube, das ist mal das Wesentliche, oder?
Genau. Ja. Und okay, sorry, das war eine lange Antwort zu einer Frage. Ja, und also ich habe in, da war ich auch in London beim Olympia, habe ich ein Jahr rausgenommen für meine Doktorarbeit und dann auch in Rio war ich dabei. Ja.
Ah, okay.
Ja.
Wow. Ja. Also mega eindrücklich, ja, die Karriere.
Ja, es überrascht mich immer noch, weil als Kind wollte ich unbedingt, das wäre mein Traum gewesen, Olympia, aber nicht auf dem Velo.
Bist du zwischenzeitlich immer wieder gelaufen oder hast du das komplett liegen lassen?
Dann? Einige Jahre lang bin ich neben dem Velotraining gelaufen und dann habe ich festgestellt, ja doch, es hilft wirklich nicht, weil es ist für Grundlage und so super und allgemein gesund, aber es nimmt die Spezifizität weg von den Beinen. Und dann, das habe ich herausgefunden, weil ich bin viel gestürzt, aber einmal auf den Knie und dann konnte ich nicht laufen, weil ich Knieschmerzen hatte und dann war ich doch stärker auf dem Velo. Und dann habe ich meistens die ganze Saison von etwa März bis September bin ich nicht gelaufen, aber ich habe immer die Laufschuhe mitgenommen zur WM, das war meistens das letzte Rennen des Jahres. Und dann habe ich am Tag nach dem Straßenrennen habe ich die Laufschuhe angezogen und ich bin raus.
Oh, wirklich?
So, endlich! Also wirklich am Tag nachher mit Karte manchmal und ich wollte unbedingt raus und dann hatte ich 2 Wochen lang Muskelkater, weil ich war wahrscheinlich ziemlich fit, also ich war in der besten Form meines Lebens, aber nicht für Laufen, oder? Also die Lungen waren gut, das Herz war gut, aber die Beine wollten nicht laufen.
Das ist doch eine andere Sportart, das ist eine andere Bewegung.
Ja, und die exzentrische Belastung auf den Muskeln, aber das war mir egal, es hat mich mega gefreut. Und dann den ganzen Winter, und damals war das nicht normal, also jetzt laufen viele Velofahrer im Winter, weil es ist für Knochendichte und so sehr wichtig. Und eben, es fahren viele Läufer fahren jetzt Velo für Ausdauertraining ohne so viel Belastung und so. Aber ja,
es ist... Ja, eben, das ist eigentlich so eine übliche Geschichte, dass man sagt, okay, man macht jetzt Ausgleichstraining einfach mit Velo und zum Beispiel.
Ja, genau.
Und dann war das bei dir noch gar nicht so üblich.
Nein, das zu meiner Zeit, das war lange her.
Dieses Hinarbeiten.
Ja. Ich meine, Radsport ist sehr altmodisch, also... Also jetzt wird es viel besser. Also die Teams, die gewinnen und die Fahrer, die gewinnen, die nutzen halt Sportwissenschaft aus und Ernährung und so. Aber da, zu meiner Zeit, es gab Teams, wo der sportliche Leiter gesagt hat zu den Fahrerinnen, ihr dürft im Training nicht essen. Also 6 Stunden ohne Essen und nur Wasser im Bidon. Und das macht dich stark, das ist Ausdauertraining. Und es gab Schlimmeres, es gab sportliche Leiter, wenn die nicht gut gefahren waren im Rennen, durften sie nachher nicht essen. Und es war halt, und das kommt blöd vor, also es waren nicht Kinder. Also erstens war es nicht richtig, es war inkorrekt, also Menschen so zu behandeln, aber es war auch wissenschaftlich inkorrekt, so also von der Ernährung. Sportwissenschaftlich komplett Bullshit, aber das waren Erwachsene, die so behandelt wurden. Also nicht bei allen Teams, aber bei gewissen. Also zum Glück war ich nie auf so einem Team, aber...
Von welcher Zeit reden wir hier so?
Das war so von, also ich, mein erstes Rennen war 2005, aber ich rede von der Zeit so 2007 bis 12 oder so.
Also gar nicht so lange her.
Ne? Nein, nein, gar nicht. Also die gleichen Leute sind immer noch aktiv im Radsport. Also ich wurde mal zusammengeschissen, weil ich einen heißen Schoki bestellt habe nach dem Abendessen.
Wirklich?
Ja, wir waren sowieso im Resti essen, weil wir waren bei einem Etappenrennen. Mhm. Und ich hatte an dem Tag habe ich eine Weltcup gewonnen in Montreal alleine. Also es war schon ziemlich krass. Ich bin 110 Kilometer alleine gefahren, also Fluchtgruppe, also Flucht-Solo, und habe gewonnen. Es war voll cool. Und dann habe ich eine heiße Schocke bestellt und ich wurde zusammengeschissen, weil...
Nach dem gewonnenen Rennen.
Weil, ja, und es soll eigentlich egal sein, aber ich sei ein schlechtes Beispiel für die anderen Teamkolleginnen, die abnehmen sollen. Und er hat gesagt, sie sollen abnehmen, oder? Die haben ja gar nichts zum Abnehmen gehabt. Also es war diese so Verfressenheit nach dünn sein und Schoki war immer schlecht, oder? Alles, was süß ist, war schlecht. Und das hasse ich, weil es war nicht wissenschaftlich korrekt. Und jeder darf entscheiden, ich meine, die waren Profis und die waren sehr gut. Also, ja, es wird besser, aber das sieht man immer noch ein bisschen am Rand. Ich glaube, im Hobby-Velosport sieht man immer noch diese so Obsession mit dünn werden. Und ich finde, es ist so traurig, als wäre das Leben nur ein Dieting-Exercise. Also ich meine schon, du weißt, wenn man übergewichtig ist, ist es richtig, aber das soll nicht der Fokus von dem Sport sein.
Also eben zwischen übergewichtig und übergewichtig bestehen große Unterschiede. Also genau. Klar, ab einem gewissen Level wird es dann gesundheitsschädlich, auch ohne Training, da ist gar kein Training mehr möglich.
Ja.
Aber ich denke, bis zum gewissen Punkt und dann muss man
gesund. Ja, und untergewichtig ist auch nicht gesund und ich finde, also mental diese Obsession mit Abnehmen ist allgemein nicht gesund. Also
ja, und vor allem, wenn du hast dich den Tag über angestrengt, so wie du jetzt, und hast auch wirklich was geleistet, konntest doch noch was vorbereiten.
Ich hätte wahrscheinlich 10.000 Kalorien essen, also nein, nicht 10, aber ja, es ist wie nach einem Ultra, oder?
Ja.
Du kannst so viel essen, wie du magst, du kriegst es nicht zurück. Also, und das Gewicht wird nicht heute entschieden, oder?
Nein.
Es wird über lange Zeit. Darum geht es nicht um Fad Diets und so, es geht um langfristig gesund essen und ein bisschen Genuss, das hilft unbedingt zum langfristig gesund essen. Und heiße Schoki, also Schokimilch wurde wissenschaftlich bewiesen als ein super Erholungsgetränk. Also hat ein bisschen Eiweiß, Zucker ist ausgeglichen, es ist besser als den meisten von diesen Pulvern. Also Schokimilch, also mit veganer Milch und Vanille, egal, aber es ist aber viel günstiger und darum wird es nicht so hoch gefährdet. Aber ich habe es immer noch im Rennen getrunken, Schokimilch.
Ja. Okay. Jetzt sind wir mittendrin im Thema.
Ja,
das Thema Ernährung. Nein, im Gegenteil, darum geht es ja eigentlich. Das ist ja ein ganz, ganz großer Teil von dir, weil du hast ja gerade eben ein Buch geschrieben, wo ich auch schon sehr lange darauf gewartet habe, aus verschiedenen Gründen, aber vor allem, weil dieses Buch dein Leben so ein bisschen erzählt, im zweiten Teil. Und im ersten Teil aber eine Rezeptsammlung zu finden ist. Und jetzt kommt es zum eigentlichen Thema, weil es ist so lecker. Ihr seht es hier, was ich hier bekomme. Und ich bin jetzt einfach mal so frei.
Er ist noch nicht gestorben und er hat schon eine gegessen. Also es ist gut.
Einfach herrlich. Was man dazu sagen muss, ist alles komplett mit Hafer gemacht. Entschuldigung, ich genieße gerade noch. Es ist ein Hafer-Muffin.
Ich nenne sie ja übrigens Puffins, weil auf Englisch Porridge ist halt dieses so, also Haferbrei und Porridge, Muffin, Puffin. Ich dachte, das klingt cute, oder? Aber versteht niemand.
Puffin. Nein, ich finde es herrlich. Ich höre es zwar oder habe es zum ersten Mal gelesen. Und ich finde es herrlich. Und es schmeckt vor allem super, super lecker.
Danke.
Wie bist du dann da drauf gekommen? Überhaupt, also dass man ein Buch schreibt, okay, klar, nach so einem Leben, haben wahrscheinlich jede Menge Erinnerungen, man möchte das auch irgendwie veröffentlichen, vielleicht auch für sich niederschreiben.
Ja.
Aber mit einem Rezeptbuch zu verbinden.
Also, du bist die erste Person, die ich das erzähle. Ich wollte die Geschichten gar nicht schreiben, ich wollte nur Rezepte schreiben.
Ah,
und ich hatte niemand kauft das Buch, weil ich bin ja kein Koch und kein Ernährungsberaterin oder so. Ich muss etwas von dem Sport da hineinschieben, sonst kauft niemand. Also, wenn es eine Geschichte über die Weltmeisterschaft, dann kauft jemand das Buch vielleicht. Also, ich habe es eigentlich wegen den Rezepten geschrieben und die Rezepten liegen mir sehr am Herzen. Also, ganz grundsätzlich, ich wollte echtes Essen während dem Training. Also, in den Wettkämpfen damals ging es nicht, weil, also im Peloton und so, Meistens habe ich gar nichts gegessen oder Gels oder so. Aber ich wollte unbedingt im Training nicht immer so viel Zucker und so hochverarbeitete Sachen haben. Und damals waren die Riegel, also die haben wie so Holzspäne mit Klebstoff geschmeckt. Also jetzt gibt es welche, die gut schmecken, aber die sind immer noch hochverarbeitet. Und dass sie so lange halten in dem Paket, das ist kein normales Essen. Und es gibt so diese so lustige so, so Regel fürs Essen. Also, wenn es mehr als 5 Zutaten hat und länger als eine Woche hält, also als frisches Essen, dann muss man ein bisschen verdächtig sein. Okay, dann habe ich Verschiedenes ausprobiert. Also auf Englisch gibt es Flapjacks, die sind auch mit Haferflocken gemacht, aber mit viel Zucker und Butter und so. Sind super als Energiequelle. Aber langsam bin ich auf diesem so Grundrezept gekommen. Es kommt auch im Buch vor, es ist so halt Basic Oat Loaf, also ganz einfaches Haferbrot. Und es hat mir sehr geschmeckt. Es ist nicht süß, es hat keinen Zucker drin, aber es ist erfrischend. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger trocken als herkömmliche Riegel und so. Und dann habe ich, weil ich immer so gerne experimentiere mit dem Essen, habe ich gedacht, ja, vielleicht wäre es gut mit Äpfeln und Rosinen, ein paar Nüssen und wie wäre es mit Bananen und Schoggi-Chips und so. Und dann ist es immer so weitergekommen. Und wenn ich backe, dann backe ich so 12, oder? Dann habe ich die immer verteilt im Training und die waren beliebt. Und ich tue das gern. Also du kannst Leuten so viel Freude bereiten mit dem Essen und dann ist es voll cool. Aber irgendwann dachte ich, ja, sie können das selber machen. Das ist nicht schwierig. Also wenn ich das machen kann, also ich bin kein Koch. Und dann es ist wirklich, die meisten sind da so wirklich 2-3 Minuten am Mischen und dann bam und im Ofen. Und dann dachte ich, ich schreibe die runter und mache ein Buch.
Aber also die ganzen Rezepte kommen von dir selbst? Das sind deine Erfindungen?
Ja, komplett, also 100%. Also die, für einigen bin ich inspiriert, also Schoggy Brownies, also ich habe keine, die Schokoladenbrownie habe ich nicht erfunden, sorry. aber die Version mit nur Haferflocken. Es gibt, du kannst, das Ding ist, du kannst ja jedes Rezept jetzt online finden. Also wenn das Buch raus ist, dann sind die wahrscheinlich, wenn jemand das haben will, er oder sie muss das Buch nicht kaufen, weil es gibt immer Kopien im Internet. Das
sollte man natürlich nicht machen. Also.
Ja, aber ich meine, wenn du mit Haferflocken backen willst, dann findest du auch jedes Rezept online. Das ist auch okay.
Ja.
Aber ich dachte, manche davon sind halt wie herkömmliche Cookies und so. Aber die zum Beispiel oder die Carrot Cake Puffins, die sind schon einzigartig. Das gibt es nicht. Also, und das kann sein, dass es so ist, weil die nicht gut sind. Aber ich finde, sie sind schon gut und halt ja, und das sind, die sind originell und nicht nur eine Version von Schokikuchen und so. Also von dem her dachte ich, ja, es lohnt sich. Also ich glaube, das könnte Leuten helfen, die gern backen. Und also zum selber machen, ich meine, für Wettkämpfe und so, wenn du 10 Kilometer läufst in 31 Minuten, dann isst du kein Haferflocken unterwegs.
Gut, ja.
Wenn du etwas isst, dann ist es ein Gel oder so. Ja. Aber viele Leute... Es ist günstiger, also ich meine, du kannst 12 machen mit dem Preis von 2 Riegel, oder? Von den Zutaten.
Ja.
Du hast weniger Verschwendung von Paketen und so. Du kannst so die gleiche Frischhalterfolie oder Bienenwachszeug oder was auch immer oder so Ziplocs und es ist vor allem echtes Essen.
Ja, du weißt,
was drin ist. Und Haferflocken sind ausgeglichen, die haben Ballaststoffe und Eiweiß und nicht nur Zucker und ich finde es nicht ganz gut.
Also ich bin ja absoluter Haferflocken.
Ich weiß, dass du Fan bist. Also I'm preaching to the converted.
Mich musst du nicht überzeugen. ganz im Gegenteil. Ich finde die sogar wesentlich besser als echte Muffins, wenn du so willst.
Die sind weniger süß. Also wenn du das vergleichst, ja. Es kommt darauf an, wie viel Zucker das man will, oder? Aber ich vermeide eigentlich, außer ich bin im Training, vermeide ich Zucker. Das ist
nicht also du verwendest auch im Training dann deine Sachen, nimmst sie dann mit. Und
ja, genau. Und ja, in der Tasche, in der Velotasche oder halt im Rucksack beim Laufen und so.
Mhm.
Und ich habe sie auch, die Rezepte ein bisschen so gemacht nach Geschmack, aber auch nach Energie, oder? Also ich habe so salzig, ein ganzes Kapitel von salzigen Rezepten, weil oft hat man nach ein paar Stunden genug vom Zucker. Man will einfach nicht mehr Zucker haben. Ich persönlich will immer Chips essen und so Erdnüsse mit Salz.
Oh, ich sehe, wir verstehen uns.
Ja. Oh, Chips, die sind so gut. Ich habe jahrzehntelang keine Chips gegessen, weil ich nicht gewusst habe, wie gut die waren. Dann habe ich die wieder probiert und jetzt bin ich nicht mehr loszuhaben.
Da gibt es doch die eine Geschichte, wo du so eine Packung Chips auf den Boden hast fallen lassen.
Ja. Ich musste dann jede Chips aufsammeln und essen.
Boden weggegessen, ne?
Ja, Ist nicht das Schlimmste, was man hat auf einer Velotour. Weißt du, man fährt durch so Schlamm und dann, ich glaube, man frisst schon genug
Kühe. Ich habe so viel lachen so müssen, ich habe mir das so bildlich vorgestellt. Ja,
es ist wirklich wie so, nein, ich habe 2 Kalorien verloren. Auf den Knien am Boden, das ist wie in der Kirche oder so am Beten, ja.
Ach,
ja, ja. Aber ja, aber salzige Rezepte und dann so ein Kapitel, das habe ich so naturally sweet genannt, also natürlich süß mit so Früchte drin oder Honig, aber halt kein Zusatz oder ganz wenig Zusatzzucker. Dürre Früchte, also ich meine, Zucker ist Zucker, egal ob es von einem Dattel kommt oder von einer Dose Zucker, aber den letzten Teil sind dann wirklich süße Rezepte also so. Und die sind halt Zucker. Und, aber das braucht man manchmal, also ich meine, ja, wenn man einen langen Tag hat, ja. Also das Beste, also das, für die echte Energiebombe macht man die Shoggy Brownie Cookies und die sind halt sehr süß. Als Sandwich mit Peanut Butter, also mit Erdnussbutter dann in dazwischen, das ist kalorienreich. Also das ist für einen langen Tag sehr gut. Aber nicht zum Frühstück
das,
wahrscheinlich.
Das klingt schon sehr, sehr süß, ja. Wie viele Rezepte sind es denn insgesamt?
Sind 43.
43
und ja, Rezepte. Und ich habe etwa 20 streichen müssen, weil schließlich hatte ich keinen Platz und viele waren ähnlich. Also ich meine, ja, ich soll das nicht sagen, aber jeder kann improvisieren. Also du kannst statt Bananenpüree kannst du Apfelpüree nehmen. Mhm. Easy, oder? Also ja, also jeder kann ein bisschen herumtüfteln.
Und es sind ja auch ganz exotische Sachen dabei. Eben, wir haben uns gerade vorher noch unterhalten über das Thema Vegemites.
Für mich ist es nicht exotisch, aber ja, klar, ja, für die deutschsprachige Kundschaft ist es ja. Also
vielleicht kurz zur Erklärung. Vegemite ist eine Gewürzpaste, so kann man es, glaube ich, nennen.
Ja.
Und wird so in Australien genannt, glaube ich,
Vegemite. Genau, Vegemite.
In England gibt es Ähnliches, heißt
Marmite. Und ich glaube, aber jetzt auf YouTube, jemand wird mich korrigieren, wenn ich falsch sage. Ich glaube, Marmite ist das Originell. Und
Der
Vegemite ist die Imitation. Und dann gibt es, in Neuseeland heißt es noch was anderes. Ja, es ist sehr speziell als Geschmack. Also es ist sehr salzig und sehr umami, extrem umami.
Ich habe einen Australier kennengelernt und der hat im selben Hotel übernachtet wie ich und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden zusammen, haben uns beim Frühstück getroffen und er hat mir dann erzählt, er hätte da was ganz Tolles und ich kannte das zu dem Zeitpunkt noch nicht und dann Vegemite genommen und er hat so ein Brötchen genommen und das Vegemite da drauf gestrichen und das dann gegessen und er hat gesagt, das musst du unbedingt probieren und ich weiß noch, ich habe es dann nie wieder probiert.
Nein,
aber ich freue mich wirklich drauf. Dieses Rezept steht ganz oben auf meiner Liste. Ja. Wenn ich es schaffe, jetzt mal Vegemite zu kaufen.
Ich gebe dir eine Tube. Aber es ist, also du kannst es mir zurückgeben, wenn du es nicht magst. Aber es ist lustig, weil die Werbung für Marmite ist in England. Die machen so lustige Fernsehspots. Und sie sind halt, der Spruch damit ist, you either love it or you hate it. Also es gibt gewisse Leute, die hassen das, dieses Geschmack. Und andere, die lieben es. Und ich liebe es, es ist sehr salzig. Und, aber du darfst nicht so, es ist nicht wie Confit. Also man soll nicht so dick, also es ist wirklich, man braucht nur ein ganz ein wenig. Mein Bruder hat eine ähnliche Erfahrung wie du auf seinem French Exchange Partner, wie sagt man, Sprachaufenthalt auf seinem französischen Kollegen gemacht. Er hat dann Marmite mitgenommen und der französischen Bub hat dann so wie Kaffee oder wie Nutella auf dem Brot gesteigert. Also das ist rausgespuckt in die Küche und dann nie wieder. Oder?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Es ist wie wenn du, weiß nicht, Wasabi-Paste, es ist der es ist sehr würzig.
Sehr, sehr, sehr würzig. Ja.
Aber es ist salzig und ich habe immer gern Salziges, wenn ich lang unterwegs bin. Ja. Und das mit den Bananen und Vegemite ist, es ist salzig und süß gleichzeitig und das finde ich, das liebe ich.
Okay, ich bin wirklich gespannt. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber ich bin total gespannt drauf.
Also ich muss sagen, sie schmecken natürlich besser unterwegs und nach dem Sport. Also wenn man Hunger hat, schmeckt alles besser. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil alles wurde entwickelt für Sportler und ich hatte immer Hunger. Und vielleicht kommen sie sehr schlecht an, wenn Leute einfach...
Das normale Essen.
Normal essen, ja. Wer weiß.
Nein, ich denke, es ist absolut... Also wenn man Haferflocken mag, sowieso, aber auch, glaube ich, wenn man keine Haferflocken mag, schmecken die Rezepte einfach ganz, ganz klasse. Das andere ist ja noch mit Käse. Das ist tatsächlich ein totales Gegenteil davon. Ja. Was hier noch auf dem Teller liegt, ich weiß gar nicht, man sieht es wahrscheinlich, ja, man sieht schon auf der Kamera, dass dieses Teil hier, das mit
Käse, mit Sprinz
gemacht
und
ist.
Und Rosmarin.
Also.
Und Pfeffer.
Extrem, extrem interessante Kombination und wirklich total lecker. Also,
danke.
Ganz, ganz toll.
Es freut mich, dass du Hunger hast.
Nein, ich mag es wirklich. Aber eben.
Danke.
Ich bin von Grund auf her schon.
Ja, ja. Preaching to the converted,
sagt man auf Englisch. Mir hast du absolut leicht gespielt.
Wie heißt es auch? Kann man das sagen auf Deutsch? Also, ist preaching to the converted, so zum in der Kirche predigen oder so?
Nein. Ah, es gibt da einen Spruch, aber der fällt mir jetzt beim besten Willen nicht ein. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja. Ja, ich liebe Sprüche. Also, ja, muss ich nachher
schauen. Ah, okay, gut, ja. Vielleicht kennt ihr es. Ja. Mir fällt jetzt nicht ein, der Deutsche, aber es gibt sowas. Ja. Genau. Ja, und dann im zweiten Teil von deinem Buch erzählst du eben deine, oder hast du Kurzgeschichten, wo du so ein bisschen dein Leben aufarbeitest, deine Sportlerkarriere, auch teilweise mit sehr witzigen Geschichten. Wir haben es gerade vorhin schon so angedeutet in dem Thema Socken.
Socken, ja. Ja, ja, das ist lustig, weil eben die Geschichten wollte ich eigentlich nicht schreiben. Ich dachte, ja, wenn das brauche ich, um das Buch zu verkaufen, sonst hört niemand von dem Buch. Und dann habe ich, also die Rezepte waren alle schon gemacht, aber ich habe ein Jahr lang mit diesen Geschichten so gekämpft, weil ich bin ja nicht Autorin und du kannst nicht einfach etwas runterschreiben und vielleicht kommt es gut, vielleicht nicht, aber das war meistens viel zu lang, also sie sind immer noch zu lang und das war echt schwierig, also ich dachte oft, ja, das kann ich nicht, ich gebe auf, das ganze Projekt ist so dumm und schließlich habe ich immer noch Angst, dass die nicht gut genug geschrieben sind, aber ich wollte auch kein Ghostwriter oder so. Und ich wollte unbedingt keine Autobiografie oder so, weil ich glaube, mein Leben ist hauptsächlich sehr langweilig und ich habe es gern so. Und auch privat, also ich meine, ja, man muss ja nicht alles erzählen. Aber es gab gewisse Themen, die ich ansprechen wollte, wie zum Beispiel Essstörungen im Sport. Also nicht als Wissenschaftler, weil es gibt genug Bücher und Artikel drüber, sondern als Mensch, die das erlebt hat und selber im Sport tätig war auf höherem Niveau und ich habe viele Essstörungen gesehen und das wollte ich ansprechen und so mit Beispielen und ein bisschen dagegen zu kämpfen. Also gegen diese Leute, die nur Pizza essen, wenn sie oder sie sagen halt, ja, jetzt war ich auf Velotour, also ich darf Cookies essen und ich denke, nein, du bist ein erwachsener Mensch, du darfst Cookies essen, wenn du willst. Also ist dieses so Trade-off, finde ich ein bisschen traurig. Und ja, und solche Themen. Also jedes Kapitel hat ein Thema, also nicht nur Essen, aber also.
Ja. Das ist ein großer Teil davon natürlich. Ja. Du hast gesagt, du hast sehr viele kennengelernt mit Essstörungen im Sport. Ja. Wie denkst du, wie verbreitet ist denn diese Problematik? Und welche Art von Essstörungen findest du dann?
Also ich glaube, das häufigste wahrscheinlich ist so ein so Body-Image-Problem, dass man ein bisschen zu sehr überlegt, wie man aussieht. Und aber das ist ja allgemein in unserer Gesellschaft, weil wir haben zu viele Spiegel und zu viele Fotos und zu viele zu viel Photoshop und zu viele schöne Leute, die auf TikTok und Instagram sind und man vergleicht sich immer gern. Und ich glaube, es sind seltene Leute, es sind wenige Leute, die nicht davon beeinflusst werden. Also ich auch, aber das ist das Häufigste. Und wenn dein Job in Lycra ist, wenn du vor Millionen von Leuten auf der Startrampe stehen musst und wenn Leute Kommentare lassen, wie du aussiehst in deinem Race-Anzug, dann...
Hast du solche Kommentare bekommen oder weißt du?
Ja, zum Glück war zu meiner Zeit Social Media weniger. Also ich hatte Twitter, war es damals, ich musste. Und ich habe spät angefangen mit Instagram, bis Instagram groß geworden ist, war ich schon fast fertig mit der Sportkarriere, also mit der Profikarriere. Aber ja, das tut weh, auch wenn du weißt, dass es keine Bedeutung hat, oder? Ich habe auch ein Jahr lang bei einer YouTube-Sendung gearbeitet im Radsport bei GCN und die Videos sind Unterhaltung, die sind nicht, die sollen Leute nur amüsieren und ich habe so viele schlechte Kommentare gekriegt, wie ich aussehe und
wirklich?
Und, ja, und es ist lustig, weil mein Ziel im Leben war nie gut auszusehen oder das war halt, es ist schön, wenn es per Zufall gelingt, aber das war nicht mein Ziel und ich wollte immer, also ich finde, der Inhalt ist das Wichtigste, aber hey, es tut trotzdem mega weh, wenn jemand dir sagt, hey, die sieht aber 10 Jahre älter aus und da ist die schwanger, die ist aber so dick und hey, es ist recht schmerzend. Es hat mich selber überrascht.
Also ich dachte, du hast Kommentare bekommen, du wärst zu dick.
Ja.
Tatsächlich?
Ja. Ja, ja. Oder zu alt. Und es ist lustig, weil das sind Unbekannten, oder? Die sind nur Trolls.
Ja, ja.
Und man, also logischerweise, mir ist scheißegal. Aber hey, emotional, das war mir nicht egal. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ich sei besser als das. Aber ja.
Aber ich glaube, damit haben viele zu kämpfen, die so ein bisschen im Rampenlicht stehen im Rampenlicht stehen. Yeah. Dass du halt einfach auch viele Neider hast wahrscheinlich, die nur trollen, weil sie neidisch sind vielleicht.
Und es gibt Ecken vom Internet, die sind ganz dunkel. Also halt Männer, die Frauen nicht mehr... Also ich glaube, Frauen haben es allgemein schwieriger. Es wird vielleicht... egalitärer, in denen dass Männer auch mehr Kritik bekommen, das ist nicht gut, ich mir wäre lieber, das ist, ja. Aber auf jeden Fall, ich glaube, dieses Problem mit dieser so Obsession mit wie man aussieht, das ist in vielen Sportarten so, auch im Laufsport, also, und dann halt, also Magersüchtigkeit, das ist definitiv ein Problem, und halt Leute, die sehr restriktiv essen, das habe ich auch lange gemacht. Mhm. Also halt, ich habe jahrelang kein Chips gegessen. Mhm. Und ich meine, es ist gut, also ich finde immer noch, es ist gut, Regeln zu haben, weil ich will gesund sein, und jetzt habe ich einen Bürojob und ich kann ja nicht jeden Tag eine Packung Chips essen. Aber halt überrestriktiv, oder? Und es ist dann auch für die Leute rundum ist es dann schwierig, weil man so schwierig macht. Aber und Magersüchtigkeit, weil halt ein bisschen das Problem bei der Leistung ist, dass das Gewicht spielt schon eine Rolle. Also ist ja klar. Also, und ich war definitiv nicht übergewichtig, als ich Profi war, aber ich habe mich immer mit Dünneren verglichen und dachte, oh shit, ja, ich soll wirklich ein paar Kilo verlieren. Ich war 47 Kilo und ich habe damals keine Körpermessungen gemacht, aber ich bin...
Also mit 47 Kilo ist man sicher nicht...
Ja, ich bin klein, aber immerhin. Ja. Also es sind 3 Kilo weniger als jetzt und ich glaube, jetzt bin ich ungefähr gesund, also... Aber ich dachte immer, ich soll abnehmen. Und obwohl ich, eigentlich habe ich gewusst, dass das, logischerweise war das nicht wirklich. Schon wieder? Es ist nur halb, okay. Auf jeden Fall, er sagt genug von dem Reden. Aber es ist schon schwierig. Und das Problem ist, für Leute, die, viele Leute merken, dass die eine bessere Leistung haben, wenn sie ein bisschen abnehmen am Start. Mhm. Weil, vor allem, wenn sie mit Sport starten, also... Es ist natürlich so, halt man trainiert und durch das Training wird man fitter und man nimmt ab und das spielt zusammen und dann wird man schneller. Das fühlt sich mega gut an, oder? Mhm. Aber es ist wie vieles im Leben, es ist keine lineare Beziehung.
Absolut, also
so viel das Kamera.
Ja, und es ist auch ein sehr, sehr großer Trugschluss. Also ich warne immer davor, ganz, ganz eindrücklich Gewicht abhängig zu machen vom Sporttreiben, weil das ist was man auf Dauer einfach nicht durchhalten kann, oder?
Ja.
Also du kannst nicht dein Leben lang so viel Sport treiben, dass du dein Gewicht in Schach haltest.
Nein, du kannst nicht wegtrainieren, wenn du zu viel essen würdest. Ja, genau.
Ja. Ja. Also viele überschätzen das auch, was sie da wegtrainieren, oder tatsächlich, wie viel Energie sie verbrauchen.
Ja, ja.
Und das ist halt, ich glaube, so ein Grundproblem heutzutage, man kann viel zu schnell viel zu viel Energie zu sich nehmen.
Wir haben ein Überangebot von hochverarbeitetes, energiereiches Essen. Ja. Und wir haben, die Evolution hat uns bereit gemacht, also auf Süßes und Fett. Mhm. Schmeckt uns, weil vielleicht kommt die Hungernote,
Hungernote,
danke, nächste Woche und dann... Dann sind wir bestens ausgerüstet.
Ja, und die Industrie nutzt das natürlich aus. Also eben jetzt gerade, ich reg mich im Moment gerade so wahnsinnig auf über diese McDonald's-Werbung. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die jetzt kommt. Es gibt da diesen neuen Minecraft-Film in den Kinos und McDonald's gibt jetzt die Figuren dazu. Und das ist natürlich, das zieht die Kinder geradezu an. Ich muss immer an meine Kinder denken, wo es früher tatsächlich so war, dass sie irgendwann mal den Punkt hatten, dass sie sagten, Papi, gehen wir zum McDonald's essen, weil da gibt es dieses schöne Spielzeug.
Echt?
Weil man dann gedacht hat, das ist doch krank. Ja. Das ist doch absolut krank. Ich gehe doch nicht mit meinen Kindern zu McDonald's wegen dem Spielzeug.
Ja.
Aber das hängt eben fest an.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist so das Grundproblem, dass die Industrie ja genau darauf abzielt.
Ja, ja. Ja, natürlich. Also ich glaube nicht nur McDonald's, also alles. Ja, es gibt vieles.
War jetzt nur ein Beispiel, ganz klar.
Also es gibt auch gesundes, was teuer und hochverarbeitet ist. Und ja. Mhm. Aber ich habe auch keine lustige, also ich habe auch keine Geschichte zu McDonald's. Mein Papi, mein Held, oder? Mhm. Der hat uns, meine Eltern sind geschieden und er hat uns alle 2 Wochenende gehabt und wir sind immer mit ihm Samstagmorgen schwimmen gegangen. Mhm. Und ich wollte unbedingt so hin und her schwimmen, trainieren. Ich weiß nicht, was mit mir los war als Kind, aber auf jeden Fall, ich wollte hin und her schwimmen. Und nachher sind wir immer ins McDonald's gegangen und er ist sehr schlau und er hat gesagt, ihr könnt so viel Burger haben, wie ihr wollt. Also, und Chips, aber ihr dürft nur jetzt mal einen Burger bestellen. Mhm. Und er hat gewusst, dass ein 7-jähriges Kind kann nicht mehr als einen Burger essen. Und er hat gesagt, wow, Papi ist so cool, wir dürfen so viel Burger essen, wie wir mögen. Aber schließlich haben wir immer noch nur einen Burger gegessen. Ja, und wir, also ja. Es ist mir im Kopf geblieben, das ist so ein clever psychologisches Trick. Papi ist der Coolste. Wir dürfen etwas. Ja, aber, und wir wurden nicht dick, aber wir sind schwimmen gegangen. Ja. Aber ja. Es ist lustig, ja. Ich habe lange Zeit McDonald's geliebt als Kind. Ja, aber ich war einmal in 2020, habe ein Everesting gemacht auf dem Velo. Und dann ist eine Kollegin ist am Schluss gekommen, um mich so heimzubringen mit dem Auto. Und sie hat gesagt, ja, du brauchst unbedingt McDonald's. Und wir sind gegangen und ich habe es gar nicht so fein. Mhm. Also ich hatte es in Erinnerung, es ist mega fein, aber ja. Es war...
Ja, ich glaube, wenn man sich mal entwöhnt hat davon, dann ist es gar nicht mehr so gut. Aber wenn
genau,
man
es hat so viele Sachen mit Geschmack, oder? Das ist, ja, war ganz langweilig eigentlich.
Du hast gerade das Everesting angesprochen.
Ja.
Erzähl mal davon ein bisschen.
Ich habe gesagt, das mache ich nie. Und dann habe ich das gemacht, ja. Ja, das ist, also wissen die Leute meistens, was Everesting ist? Die wissen schon, oder?
Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, um was es da geht.
Ja, Everesting ist so ein Challenge, wo man die Höhe von Everest machen soll, aber an einer Steigung und immer so hin und zurück. Also es ist eigentlich sehr langweilig. Also und wenn du Glück hast, dann ist es nur... 10-mal hoch und wenn du ein kleines Hügel probierst, dann musst du 100-mal hoch oder so. Aber das ist auch was cool dran ist, dass man kann es überall machen. Es gibt auch Leute, die das auf Swift oder so virtuell gemacht haben.
Virtuell, ja, genau.
Das ist mega, das ist so schwierig. Aber ja, bei Corona-Zeit habe ich gedacht, ich probiere es mal und habe es am Hageneck in der Nähe von Schweiz gemacht, weil mega steil.
Ja, ja.
Ja, habe mit einem Kollegen gestartet. Er hat dann aufgehört, er fand es zu heiß. Es war so heiß an dem Tag. Und mega so schwül. Mhm. Und ich habe es gemacht.
Wie lange warst du da unterwegs?
Ich glaube, 8 Stunden 55 Minuten.
Wow.
Und ich hatte keinen Helfer und ich musste immer anhalten, Wasser aufzufüllen, weil es war so heiß. Aber, wow. Aber es war damals ein Weltrekord für Frauen auf dem Velo. Es war dann nachher... Natürlich wurde es geschlagen, also es kommen immer neue Rekords, als es auch gut ist. Und es war doch stolz, es war hart. Und ich war doch wieder schnell, das war nach der Profizeit. Also ich fand es cool, dass ich so trainieren konnte, um genug schnell zu sein. Mhm. Aber es ist ja nicht wie ein Rennen, weil du musst es nie beschleunigen oder attackieren. Du musst es immer nur so halt konstant hochfahren.
Das ist eine riesen Herausforderung, denke ich. Also 8 Stunden lang konstant, immer diesen sehr steilen, wie du gesagt hast.
Aber es ist, also ich meine, Leute machen das, die brauchen also 24 Stunden oder länger. Mhm. Und das ist das, was cool bei Everesting ist, jeder hat es geschafft. Also es geht nicht ums Gewinnen. Also ich habe damals einen Rekord geschafft, aber ich musste mich selber überwinden. Es war mega schwierig und ich glaube, die Leute, die ein bisschen langsamer unterwegs sind, die haben es noch schwieriger, weil die sind dann 12 Stunden auf dem Velo oder noch länger. Es ist echt
hart. Wir hatten letztes Jahr ja Nima hier im Podcast.
Ich möchte unbedingt mit ihm reden, weil ich würde gerne, jetzt habe ich es gesagt, aber irgendwann ist es mir im Sinn gekommen, ich würde es gerne zu Fuß machen. Und er ist natürlich der Experte, also niemand hat es so oft gemacht wie er. Ja. Ja.
Also das war auch sehr, sehr eindrücklich. Ich durfte ihn auch begleiten. Über eine gewisse Strecke. Also ich bin ein paar Runden mit ihm gelaufen. Also
oh, cool.
Und war da mit dabei und es war ein mega eindrückliches Erlebnis. Und ich meine, er hat es natürlich jetzt auf die Spitze getrieben.
Yeah.
Aber jeder, der ein Everesting macht, glaube ich, verdient einen Wahnsinnsrespekt. Also es ist ja wirklich eine gigantische Leistung.
Ja, es ist einfach so lang.
Yeah.
Ja. Aber zu Fuß kann man wählen, ob man mit so Shuttle runter, also assisted oder nicht, also halt, und ich glaube, weil ich ziemlich verletzungsanfällig bin zu Fuß, würde ich ja mit Shuttle runter.
Wirst du assisted machen dann?
Ja, sonst bin ich ein Jahr lang kaputt wieder, okay. Das will ich nicht, ja. Aber ja, niemand macht es immer mit, er läuft immer runter.
Er läuft runter, ja. Also zumindest hat es bei seinem Weltrekord so gemacht, da ist er runtergelaufen und das ist natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung, wenn du nach unten läufst, jetzt, du kennst den Uetliberg ja bestens, denke ich.
Irgendwann ist es langweilig.
Ja, das kommt noch dazu, allein mental da mitzuspielen und zu sagen, ich mache das, glaube ich, ist extrem herausfordernd.
hat er was gesagt, an was er denkt während des Everestings?
Kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Aber an was hast du denn gedacht? Was macht man denn 8 Stunden lang auf dem Velo, wenn man weiß, man muss sich da hochkämpfen?
Ja, man kann sich sehr gut beschäftigen mit den kleinen, langweiligen Sachen. So. Also trinken, essen. Mhm. Anhalten, Wasser, trinken, essen. Kurve. Klick, ja, also man kann sich mit der Routine, also am besten. Und ich habe lange Zeit an nichts gedacht. Also das ist perfekt. Das ist so eine Art, wie eine Art Meditation. Mhm. Und das sind, finde ich immer noch bei den besten Lauftrainings oder Rennen oder auf dem Velo, wenn ich nicht Musik hören muss oder gar nicht will oder Podcast oder so, wenn ich einfach an nichts denke, das ist die Ruhe. Aber irgendwann wurde es echt schwierig und dann musste ich mich ein bisschen ablenken, weil ich konnte fast nicht mehr treten. Also ich hatte so Rückenschmerzen und ich dachte, ich kriege Krämpfe. Und da ist es so steil, du kannst ja nicht sitzen. Also das war wirklich... Dann habe ich... Es gab ein... Komischweise an dem Tag war einem mit dem Rollstuhl unterwegs auf dem Hageneck. Also Hageneck, es ist 850 Höhenmeter oder so. Mhm. Und dann ist mit so einem elektrischen Rollstuhl langsam hochgefahren. Und ich habe ihn etwa 4 oder 5 Mal gesehen, weil ich, nein, nicht so viel, aber ja, mehrmals gesehen. Und dann ist er runtergefahren mit dem Rollstuhl. Okay. Und ich habe mir gedacht, was macht er mit dem Rollstuhl da? Also, was, wenn er keine Batterie mehr hat oder so? Und auf jeden Fall habe ich gedacht, wow, es ist so ein Privileg, dass ich fahren kann. Und also, ich meine, es ist kein Weltuntergang, im Rollstuhl zu sitzen, aber ich bin so dankbar, dass ich Sport machen darf, also selber. Und dann, das hat mich dann eine Weile lang beschäftigt, diese Dankbarkeit, dass ich doch diese blöde Quälerei machen durfte. Und dann, weißt du, es gibt meistens bei Wettkämpfen, auch bei Ultramarathons und bei Marathons, gibt es so einen Moment, das, wie heißt Self-Pity auf Deutsch? So wenn,
Selbstmitleid.
Und das ist meistens ein Tiefpunkt, oder? Mhm. Oh, ich hasse das, also kriege ich oft und allgemein Selbstmitleid ist so pathetisch, also so erbärmlich, also es ist nicht lustig und in diesem Moment, oh poor me, oh, ich habe so Rückenweh, oh meine Beine, ich glaube, ich kriege Krämpfe, oh, ich habe so Durst, da habe ich selber entschieden, oder? Da dachte ich, hey, was machst du da, du kannst jederzeit aufhören und shut up, oder? Und das war gut, also reiß dich zusammen, also biss dich und mach weiter oder hör auf, oder? Ja, und, ja. Also das war gut. Also ich weiß, er ist nicht wegen mir gekommen, aber ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich bin ihm dankbar. Er hat mir inspiriert ein Stück, der Typ im Rollstuhl.
Ist das was du grundsätzlich auch so machst bei deinen Rennen, dich durchzubeißen? Kommst du immer wieder an diesen Punkt?
Es kommt sehr darauf an. Also ich bin seit langem kein Rennen gefahren. Letztes Jahr verletzt lange und ich meine, ich glaube, wenn man Rennen läuft oder fährt, egal wie lang oder kurz, man macht es, um sich zu pushen, oder? Und dann kommt immer ein Moment, wo es weh tut. Aber ich glaube, also für mich auf jeden Fall, je nach wo ich bin mental, ist dieses Moment willkommen und gar nicht so schwierig, weil es ist ja nur physisch und schließlich kann man jederzeit aufhören, wenn man will. Mhm. Oder ganz schwierig. Und mit der Zeit habe ich gelernt, hey, der Unterschied ist nicht die Länge oder wie schwierig das wirklich ist oder ob ich Muskelkater habe oder ungenügend gegessen habe. Es ist meistens da drin. Und wenn ich gut drauf bin, ich mache das gern. Also es ist so wie ein bisschen, es ist interessant, wie weit kann man sich pushen, oder? Und wenn ich in eine schwierige Phase, und wir haben das alle im Leben, dann ist es miserable.
Pusht du dich da durch, ja.
Also wir haben früher vom Eiger Ultra geredet,
ja,
oder?
Ja.
Und ich habe es nur einmal gemacht, in 2022, glaube ich. Mhm. Und ich bin in einen Abstieg gestürzt auf dem Knie und dann hatte ich Knieweh. Oh, poor me. Ja, das kann aber passieren, oder? Aber es war nicht deswegen, aber ich hatte so ein bisschen Beziehungskrise und war ganz traurig wegen dem. Und das hat es so zur Hölle gemacht. Also es waren 15 Stunden oder ich weiß nicht mehr. Und ich konnte nicht wegkommen von diesen Gedanken. Mhm. Und ich wollte nur meine Ruhe haben und laufen, mhm. oder? Egal wie langsam oder schnell. Mhm. Und es war so miserabel. Oh, es war nicht wegen dem Knie oder wegen der Hitze. Oder es war, weil ich mental, ich hatte nicht alle Schubladen zu, wie man sagt.
Ja.
Oder,
ja, es hat einen extremen Einfluss auf den gesamten Organismus, wenn man mental einfach nicht da ist.
Genau, ja, das ist besser. Ja. Und ich weiß, es gibt Leute, die das, das kann man wahrscheinlich trainieren. Und ich soll das wahrscheinlich trainieren, diese so mentale
Ruhe. Trainierst du es? Oder, nein,
ich habe vieles darüber gelesen und so. Aber ich übe nicht. Und Übung macht den Meister, oder? Also es reicht nicht, wenn du über Psychologie liest.
Also ich bin tatsächlich überzeugt davon, auch das Mentale muss trainiert werden, genauso wie die Physiognomie.
Ja, du hast ja voll recht. Ja.
Weil man sonst eben, irgendjemand hat mal gesagt, ein Ultra wird zu 50% im Kopf entschieden.
Ja, mindestens.
Ja. Da kommen wir noch später dazu, weil du bist ja irgendwann mal, hast du ja dann aufgehört, Velo zu fahren. Und dann hast du ja was anderes gemacht, kommen wir gerade noch dazu. Mich würde noch eins interessieren, oder vielmehr, ich denke, dass es die Hörer und Zuseher und Seherinnen interessieren wird. Du hast eine Geschichte in einem Buch geschrieben, die ich sehr eindrücklich fand, wo du, ich glaube, das war deine erste Tour in der Schweiz. Worauf ich hinaus will, wo du den Begriff Endurance für dich definiert hast.
Ja, ich bin seit der Kindheit immer Cross-Country gelaufen. Also ich wollte immer länger laufen, also schon als Kind. Ich wünsche mir im Nachhinein, ich hätte mehr Skills trainiert und vielleicht Fußball gespielt oder so, etwas mit Koordination, weil jetzt bin ich sehr schlecht koordiniert. Aber auf jeden Fall, ich dachte, ich sei so Ausdauerathletin. Mhm. Aber ich glaube, es war mein erster Sommer in der Schweiz und ich bin mit dem ASVZ nach Andermatt gereist, aber ich bin nicht mit denen angereist, weil ich meinen Wecker nicht gehört habe.
Zu spät aufgestanden.
Dann habe ich den Zug verpasst. Ist nicht das erste Mal. Mein Timing ist immer noch britisch, obwohl ich jetzt auch Schweizerin bin. Aber auf jeden Fall, Zug verpasst. Und ich war so arrogant. Ich habe gedacht, ja, ich hole sie schon ein. Ich bin schon schneller bergauf. Und ich war schneller bergauf, aber ich habe nicht gewusst, dass es vom Gotthardpass so lange so schleichend bergab geht mit Gegenwind. Und dann Lukmanier, gab es auch den ganzen Weg Gegenwind. Und ich hab keine Pausen gemacht, weil ich wollte sie unbedingt einholen vor der Kaffeepause und vor der Bäckerei. Das war mir wichtig. Aber ich habe sie nie eingeholt. Und ich wurde nur.
Die waren ja im Peloton unterwegs, ne?
Ja, nein, sie waren zu viert oder so. Mhm. Und sie waren alle langsamer als ich. Und ich dachte, ja, dann hole ich sie ein.
Ja.
Ich habe sie nicht eingeholt. Auf jeden Fall. Und ich wurde mehr und mehr genervt und so wütend mit dem Wind vor allem, weil ich hasse Gegenwind. Also Berg, cool, Gegenwind, nicht cool. Und dann, der Wind war nur da, um mich zu nerven. Und habe natürlich nichts gegessen. Ich habe nichts mitgenommen. Ich glaube, einmal in Decentis habe ich dann Wasser wieder gefüllt. Und ich habe diesen Oberalp-Pass angeschaut. Und damals war ich nie im Zug eingestiegen. Ich bin immer gefahren. Ich bin über den Oberalp gefahren und war so völlig.
Was die Entscheidung hast du bewusst getroffen? Ich meine, da war es ja schon fast dunkel, ne?
Ja, es war nicht dunkel, weil ich hatte keine Lichter dabei. Aber auf jeden Fall. Ich bin über den Pass gefahren, aber ganz gegenwillig und so. Und bin so völlig, ich war völlig durch, als ich in Andermatt wieder angekommen bin. Also. Und die anderen haben schon längst Pizza gegessen, sind nach Hause gefahren und ich so. Und ich bin angekommen und ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen und es war für mich wirklich eine lange Fahrt. Und bin auf dem Trottoir gesessen mit so einem Käsebrötli von dem Buffet im Bahnhof. Und ich war so, weißt du, wenn man den Schwitz sieht auf den Kleiden, so wie das Salz und so Schnudder und so Sonnencreme überall und so Dreck. Und ich habe dieses Käsebrötchen gegessen. Es war wie das Allerbeste meines Lebens. Also es hat nie so was gut geschmeckt. Also es war so gut. Also, es hat so dieses Stück Gurke und so viel Butter und so Gruyère, so dick und es war so fein.
Ja, man merkt schon jetzt, wie du es beschreibst, dass es
war der allerbeste. Besser gibt es nichts. Und eben, an dem Tag habe ich gelernt, Hunger macht den Chef. Und ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich dachte, wow, das ist zu lang, das schaffe ich nicht. Und weil sonst war es immer, ich war nie genug schnell, also im Cross-Country und so. Und im Velorennen war ich auch immer zu langsam. Aber Ausdauer, das kam nie in Frage. Aber an dem Tag habe ich gedacht, boah, ich glaube, mir fehlt ein bisschen Ausdauer. Wahrscheinlich, weil ich ungenügend gegessen habe. Aber das war lustig, weil dieses Gefühl vom völlig kaputt sein, das war, ich habe gesagt, das ist wie eine Religion. Du kannst es nur antreten, wenn du auf den Knien bist und so. Und kommst hinein in die Kirche und so. Bitte gib mir ein Käsebrötchen. Ja, auf jeden Fall. Ja, schmeckt alles gut, wenn man Hunger hat.
Oh ja, das glaube ich, ja. nach so einer Anstrengung.
Ja.
Eben, ja, Endurance ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja. Das ist tatsächlich so, ja. Das, glaube ich, kann man auch nur nachvollziehen, wenn man selbst mal dann gemacht hat, an diesem Punkt war. Courtney Taube spricht ja immer von der Pain Cave.
Der Pain Cave, ja. Ich finde, sie beschreibt es so gut.
Finde ich auch, ja. Ich finde es einen total treffenden Begriff eigentlich.
Weil, so wie es beschreibt, es ist ein Entscheid, dass man hineingeht und sie macht es ohne Selbstmitleid und das ist, finde ich, wirklich super.
Im Gegenteil, sie sagt ja sogar,
mit Freude,
sie
genießt es mittlerweile. Genau, ne? So. Und ich glaube, so, sie beschreibt es auch so bildlich. Mhm. Und dann kann man sich das gut vorstellen und das hilft dann anderen Leuten. Also ich bin Bilddenker und mir hilft es mega, wenn jemand so inspirierend wie Courtney so mir etwas beschreibt. Dann, ah ja, ich mag es dann wie Courtney. Oder probiere es. Nicht so schnell, aber vielleicht mit Pain Cave.
Ja, sie ist natürlich wieder eine ganz andere Nummer. Aber das, diese Pain Cave, dieser Begriff tatsächlich, den habe ich auch oft im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich so längere Sachen mache, wo ich dann auch irgendwann mal an den Punkt komme, wo es dann halt, ja, wo der Kopf dann entscheidet, ob ich weitermache oder nicht. Und dann erinnere ich mich an die Pain Cave und sage, okay, jetzt tauch halt einfach da rein und dann irgendwie wird es schon weitergehen. Ja.
Ja, ich muss aber sagen, halt, ich will nicht, dass, weißt du, eine Leistung wie Courtney bringt man nur, wenn man bereit ist, in den Pain Cave einzusteigen oder hineinzuklettern oder weiß nicht, ob es oben oder auf jeden Fall. Aber es ist mir richtig aus, dass Sport Freude macht und dass man das zeigt. Also sie zeigt es auch mega gut, aber nicht, dass Leute denken, ah, ich mache Trailrunning, da muss ich leiden können, ich muss nur, es ist nur leiden, es ist nur Schmerzen. Nein, also wenn man nur die schnelle Intervalls zeigt auf Strava und nur die Ziege und so, um das geht es nicht. Und ich glaube, ohne so, es kann man ein bisschen wie physische Training vergleichen, so, man muss ja viel Grundlage haben und dann halt die Schnelligkeit trainieren. Ich glaube, man muss eine Grundlage von Freude haben und dann kann man Pain Cave draufbauen.
Da kann man in die Pain Cave gehen, glaube ich auch. Ja.
Mit Freude. Und ich glaube, wenn ich traurig bin auf irgendeinem Grund oder sehr gestresst, dann steige ich ungern in den Pain Cave hinein.
Mhm. Gut, nachvollziehbar.
Vielleicht leidet man schon, wenn man irgendwo anders leidet, dann ist es schwieriger. Ja,
hat auf jeden Fall einen großen Einfluss darauf, würde ich jetzt mal behaupten. Und macht es dann wahrscheinlich umso schwieriger.
Ja.
Das stimmt. Du hast dann irgendwann mal deine Profikarriere an den Nagel gehängt. Wie kam es dazu? Hast du einfach dann beschlossen, jetzt ist genug? Oder?
Irgendwann muss man aufhören. Und,
das war ein bewusster Entscheid von dir dann
auch? Ja. Ne? Also im Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte es früher gemacht. Also ich habe mal aufgehört in 2014 nach den Commonwealth Games in Glasgow. Aber ich wollte unbedingt probieren, Triathlon-Profi zu werden, weil Radsport ist, hat seine Probleme, sagen wir. Also, und ich wollte ein bisschen freier als Athletin sein. Und dann habe ich tatsächlich doch ein super Jahr genossen als Triathletin. Also Duathlon. Mhm. Ich bin nicht gut im Schwimmen, aber wenn du die richtige...
Gerade wollte ich fragen, wie sieht es denn mit dem Schwimmen aus?
Ich schwimme gern, aber sehr langsam. Ja, aber dann muss man halt die richtige Wettkämpfe auswählen. Also Ironman war nichts für mich. Ich hasse die Marke auch. Sorry für Ironman-Fans. Ich finde, es ist wie McDonald's, aber für Triathlon meines Erachtens. Aber es gibt viele unabhängige Rennen, so Abdues und Ironman, und in der Schweiz gibt es, leider habe ich nie Inferno gemacht, ich habe den Halbmarathon, aber sehr noch nie, auf jeden Fall, und die habe ich gemacht ein Jahr lang, war super, und dann bin ich zurück zum Radsport gegangen für Olympia, das war ein Fehler, aber auf jeden Fall, ich glaube, weil ich zurückgegangen bin für die Olympia in Rio, ich war nicht glücklich, und ich glaube, die Leistung war nicht da, auch ich war nicht besonders alt, aber die Freude hat gefehlt und die Frischheit. Und ich war immer Außenseiter. Und als ich nicht mehr frisch war in dieser Welt, und auf jeden Fall, ich habe gewusst, das will ich nicht mehr machen. Ich will auch nicht mehr so viel reisen. Ich wollte mehr zu Hause sein und so ansässig in der Schweiz, wo mein Zuhause schon war. Und du bist keine gute Freundin, wenn du immer unterwegs bist. Mhm. Du bist nicht da für die Kollegen und so. Und mir war schon klar, dass viele von dem Freude im Sport kommt von dem Training und nicht von den Wettkämpfen und nicht von den Siegen und so. Ja, und dann habe ich entschieden, ich höre auf, und ich habe dann eine Weile lang im Sport gearbeitet, also bei GCN, also in den Medien eigentlich. Da habe ich mehr gereist als Sportler, darum wollte ich das nicht mehr machen. Dann habe ich eine Weile lang bei Swiss Cycling gearbeitet, und schließlich habe ich verstanden, ich möchte nicht im Sport arbeiten, das ist nicht mein Ding. Und jetzt bin ich wieder Ingenieurin nach langer Zeit.
Ja.
Ja. Und ich wünsche mir, ja, im Nachhinein ist alles einfacher, so weiß man alles besser, aber ja, ich hätte meinen jetzigen Job wahrscheinlich 5 Jahre früher anfangen können und hätte jetzt 5 Jahre mehr Erfahrung. Und
gut, man weiß nie, wo es dann gut war schlussendlich. Ja. Ja. Das ja. sind die
Und ich arbeite bis 70 wahrscheinlich. Also von dem her habe ich genug Zeit.
Dann kannst du ein bisschen ausprobieren.
Ja, ja.
Ich möchte schnell noch oder ich möchte noch zum Trailrunning kommen. Mhm. Du hast ja Cross Country gemacht. Du bist dann wieder eingestiegen in das Trailrunning, in die ganze Trailrunning-Geschichte.
Ja.
Das war nach deiner Profikarriere, weil dazwischen konntest du ja wenig.
Ja, aber ich habe im Winter bin ich immer gelaufen und immer lieber, also nicht auf der Straße. Also Straßenmarathon habe ich gedacht, ja, das muss ich mal machen, habe ich gemacht, 2 oder 3 Mal. Mhm. Aber sonst bin ich immer auf den Trails unterwegs gewesen, also am liebsten in den Bergen. Aber ja, in der Zeit, als ich Profi-Velo gefahren bin, das ging nicht. Aber ja, seitdem ich keinen Wettkampf mehr fahre, dann habe ich mich für Trailläufe angemeldet und so. Also Berglauf vor allem. Und ja, ich wollte gezielt Berglauf trainieren, habe ich auch 1 Jahr lang gemacht. Und ja, es macht so viel Spaß auf den Trails. Also es ist halt... es ist viel einfacher zu meditieren, wenn dir das, was rundum ist, so schön ist. Und
ist es das für dich, Trailrunning, ja. Meditation?
Ja, es ist auch Training und es ist auch sozial. Also ich meine, mit den Trailmaniacs ist es keine Meditation.
Ja, gut.
Aber es ist hartes Training. Aber ich meine, es macht immer Spaß, aber es kann mehrere Sachen sein. Also für mich ist es lustig, eine Aktivität kann so viel sein. Also wenn ich alleine laufe, ist es oft doch ein bisschen meditativ. Ich glaube, und ich weiß nicht, weshalb, ich finde das so entspannend zu Fuß und so nicht entspannend auf dem Velo. Also ich fahre gerne Velo, wie gesagt, aber ich muss mich oft ablenken mit Podcasts oder Musik oder mit Kollegen. Aber zu Fuß, ich kann stundenlang laufen, also bis ich kaputt bin. Ich laufe nie mit
Natur
Musik.
Genießen.
Ja. Und ich frage mich, ob es vielleicht von dem Rhythmus ist, weil man, naja, weiß nicht. Vielleicht weiß jemand ein bisschen, ein Sport, ja, Sportpsychologe.
Das ist sehr interessant, weil ich habe also das ähnliche Gefühl auch beim Laufen. Ja. Man kommt so zum Ursprünglichen zurück und kann sich irgendwie so fallen lassen. Ja, ja. Ist das der richtige Ausdruck? Weiß ich nicht.
Ja, aber und für mich ist es sehr natürlich. Es ist halt was, so haben wir evolviert, oder? Zum Laufen. So, das machen wir als Kinder. Ich hoffe, ich mache das noch als altes Mensch. Also es ist sehr einfach und du brauchst halt nur Schuhe, ein BH im Idealfall und
los geht's.
Los.
Ja, 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 absolut. Ja.
Es ist so viel einfacher als den meisten Sportarten. Ja. Auch wenn es manchmal zu spazieren wird, wenn es mega steil ist. Also,
ja, aber es ist die Herausforderung.
Ja.
Und es ist definitiv anders als als das Velofahren. Wo du hast es ja auch beschrieben, wo du viel Ausrüstung brauchst. Ja,
ja,
eigentlich.
Ja, und die blöde Socken.
Die wichtigsten.
Socken. Ja.
Die Socken. Ja. Und ja, aber es spielt natürlich auch eine Rolle. Ich meine, du brauchst Helm, du brauchst das Velo.
Ja, ja, es ist teuer. Also es ist für viele Leute viel zu teuer.
Und ich finde es auch extrem aufwendig im Vergleich zum Laufen.
Ja,
ne?
Ja, es ist weniger effizient von der Zeit auch. Also jetzt, also in einer Stunde gelaufen, hast du ein gutes Training erledigt. Also auf dem Velo musst du sehr diszipliniert sein, um in einer Stunde ein sinnvolles Training zu machen. Also entweder bist du auf der Rolle und dann bist du im Keller oder in der Wohnzimmer und siehst nur eine Wand. Oder du gehst zu einem Hügel und machst mal Hügelintervall. Das mache ich mit Kollegen eigentlich, also mit Cookie sogar. Wir haben einen Hilterwils Group auf dem Bucheneck oder Vorstraße. Habe ich gegründet. Eine Kollegin führt das jetzt und das ist super cool. Also
wie läuft das ab?
Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und wir treffen uns einmal, also nicht mal immer, aber meistens einmal pro Woche und so. Es heißt Hilterwils und die Chefin Naomi, sie gibt das Training durch. Und wir kommen alle und meistens fährt man fast alleine, weil es... Ja, wir sind nicht alle gleich schnell oder langsam. Ich mache das bei einem Pendel-Velo mit den Gepäckträgern
drauf. Ah, wirklich?
Ja, es geht nicht um schnell, es geht um die Aufwand, oder? Und dann, manchmal bringt jemand Cookies. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Und wenn jemand neu dazukommt, also falls Leute zu der Gruppe einsteigen möchten, Man muss am Anfang zum ersten Mal Cookies mitbringen.
Ja. Das ist ganz, ganz wichtig.
Also wir brauchen eigentlich neue Mitglieder.
Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, auf dieses Thema Cookies.
Cookies, ja, genau. Haferflocken-Cookies, ja, ja. Ja. Eigentlich, ich meine, leider habe ich das weltbeste Rezept für Cookies ist nicht im Buch, weil es ist nicht mein Rezept.
Oh,
also meine
okay.
Kollegin Lisbeth, ja. Sie macht Peanut Butter Cookies. Die ist aus Holland. Also ich weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen ist, weil sie sind eigentlich amerikanisch. Mhm. Aber ihre Peanut Butter Cookies sind so gut. Und die sind... sie hat gesagt, ich durfte das Rezept nehmen fürs Buch, aber es gehört nicht mir. Mhm. Sie muss selber ein Buch schreiben. Und die sind so gut. Oh.
Auch mit Haferflocken tatsächlich.
Ja, auch mit Haferflocken. Also weniger Haferflocken. Also sie haben extrem viel Erdnussbutter drin. Ich habe mehr Erdnussbutter
als Haferflocken. Wenn wir jetzt dann abschalten hier, dann
ja.
Reden wir nochmal über die Erdnussbutter-Cookies.
Okay, ja.
Wie sieht denn jetzt eine typische Woche für dich aus? Du bist jetzt eher Läuferin oder eher Velofahrerin oder beides? Oder
Skitourerin.
Oder Skitourerin. Ja. Also das heißt polysportiv.
Ja, polysportiv. Möglichst polysportiv, weil ich finde das gesund. Und ich gehe auf Bouldern. Ich bin so schlecht im Bouldern, aber das ist okay.
Machst du auch noch?
Ja, also jetzt bin ich lange Zeit nicht gewesen, weil die Zeit war ein bisschen knapp.
Oh ja.
Oh nein, sorry. Er will auch
da sind wir wieder. Jetzt dauert es genau eins mehr.
Ja. Ich habe es nicht umgestellt, als die Uhren.
Wie spät ist es denn?
Es ist
ach, tatsächlich. Ja.
Ein Moment der Stille.
Herrlich.
Ja, ich gehe gern bouldern. Eigentlich, weil ich so schlecht bin. Also du musst ja auch voll fokussieren. Mhm. Und es ist sehr ablenkend, weil du kannst nicht an die Arbeit denken. Du musst ja. Und ich bin nicht, diese Kraftbewegungen bin ich sehr schwach. Aber darum ist es lustig.
Ja. Mhm. Ja. Genau deswegen.
Ja, genau deswegen. Und es geht nicht darum, ich werde nie in dem gut sein. Und mhm. Das ist super. Und beim Trailrunning, ich genieße es auch, wenn ich langsam bin. Aber ja, ich habe auch gezielt trainiert vor 2 Jahren und ich war im Schweizer Kader und habe an der Weltmeisterschaft teilnehmen können. Und das war für mich wie ein Traum in Erfüllung, weißt du, als Kind, Läuferin und so. Und für die Schweiz auch mega cool, als so Neuschweizerin.
Absolut, ja.
Es war halt wirklich ein Traum, aber jetzt leider kommt manchmal das Gefühl, jetzt bin ich so langsam. Aber das ist ja halt nicht wichtig. Aber beim Bouldern ist es ausgeschlossen, dass ich gut werde. Also,
es ist vielleicht deswegen so interessant, weil du genau weißt, da hast du auch keine Ambitionen, da wird es nie...
Ja, und wenn du... Ja, auf meinem Niveau, also sind kleine Fortschritte kommen. Es ist einfach... Nein, es ist nicht einfach. Es ist echt schwierig, aber ich bin so stolz, wenn ich etwas erreiche, was ich sonst nicht kann. Und ja, und dann am Ende der Abend habe ich so Blut auf den Fingern und so Muskelkater in den Schultern. Und es ist voll cool, ja.
Ich habe eine Zeit lang habe ich das auch mal versucht, tatsächlich. Ja? Also was heißt versucht? Das ist ein bisschen zu viel gesagt.
Ja.
Sondern mein Sohn hat das gemacht, mein Jüngerer. Ja. Und der ist tatsächlich Bouldern gewesen und hat das auch recht gut gekonnt. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal mit. So schwierig kann das doch nicht sein. Dann hat er mir so eine... Wie geht's bei A, glaube ich, geht's los?
Ja, ja.
Oder?
Bei meiner Boulderhalle bei 1. Aber sie haben
eins.
ihre eigene Sprache. Ja. Ja.
Er hat mich dann die einfachste hat mir gezeigt. Papi, die musst du versuchen. Dann habe ich die einfachste gemacht. Und dann war easy. Ne?
Mhm.
Und dann hat er mir die etwas weiter fortgeschrittenen gezeigt.
Ja.
Und das war einfach katastrophal. Also,
es ist
ich
so
habe definitiv kein Talent dafür.
Also ich bin froh, wenn ich also weniger einfach Boulder machen. Aber die schwierigen Sachen, sie sind wie andere Tiere. Sorry, aber die sind nicht wie Menschen. Also was sie machen, auf dem kleinen Finger hängen und so. Also sie sind so voll gedreht. Und ich sagte, die sind wie so Kunstturnen. Und wenn du jetzt, also jetzt ist es olympisch, oder? Und es hat noch einen Schritt gemacht, glaube ich, als Sport. Ich bewundere die, aber die sind nicht... Ich glaube, ich bin eine andere Spezie, also das kann ich nicht. Also, es ist ganz traurig.
Die denken jetzt das vielleicht auch von Trailrunnen oder von Ultrarunnen oder
Velofahren ist richtig einfach. Also, ich glaube, also, Biken ist was anderes, aber ich glaube, es gibt einen Grund, weshalb ich gut gewesen bin in dem Sportart, wo du eigentlich nur geradeaus fahren musst und sogar die Füße sind geleitet von den Pedalen, oder? Ich bin sehr, wie gesagt, sehr schlecht koordiniert, aber... Auf jeden Fall, Bouldern, es macht Spaß und es ist ein bisschen wie, es freut sich jeder für den anderen in der Boulderhalle. Ich werde oft von Fremden geholfen, ich denke, probier mal so oder, und es ist sehr sozial, also noch sozialer, glaube ich, als Trailrunning, weil man, ich liege die Hälfte der Zeit auf der Matte. So. Mhm. Quatschen, ja.
Ja. Ich habe mal, da wusste ich gar nicht, dass es das gibt, aber das Speed Bouldern, Speed
Klettern. Ja, das, was jetzt bei Olympia ist, ja, es ist crazy.
Es ist unglaublich. Ich dachte zunächst, das ist irgendwie Zeitraffer oder es ist irgendein ein Trick, aber das, die sind wirklich so schnell. Ne?
Also, das ist unglaublich. Ja. Also, es ist irgendwie, die laufen hoch. Also,
ja.
Die können schneller hoch, als ich laufen kann. Das ist wirklich unglaublich. Aber das zu deinem Sohn und so, ich glaube, es ist etwas, was man, wenn man das als Kind lernt, ist das ein mega Vorteil. Und Kinder sind leichter, oder? Mhm. Und sie haben. Ja, die spielen den ganzen Tag, die sind flexibel. Also, weißt du, ich muss 20 Minuten dehnen, bevor ich aufs Velo steigen kann zum Pendeln.
Und es tut nicht so weh, wenn sie fallen.
Ja. Sie haben, ja, ich habe ein bisschen Angst, ja.
Angst ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Du hast ja erzählt beim Velofahren, dass du ja auch...
Ja. Mega-Probleme.
Mega-Probleme hattest, oder? Ja. Das hast du in deinem Buch auch beschrieben.
Ja.
Tatsächlich.
Es war mir sehr wichtig, das zu beschreiben, weil... durchs Velofahren, also vor allem nach der Profikarriere, bin ich viel mit Gruppen gefahren, also sowieso. Und ich habe auch probiert, so Gruppentrainings zu machen. Und ein Stolperstein bei vielen, von allen Geschlechtern, aber bei vielen Frauen, war Angst bergab. Und es kommt nicht auf dem Geschlecht drauf an, es gibt viele Frauen, die starten später mit Radsport. Und das ist mega cool, aber... wenn du einmal gestürzt bist bergab, dann ist es echt schwierig, das zu machen. Und wenn du als Kind lernst von deinen Eltern oder in Velotouren oder du schaust immer Tour de France oder fährst Rennen oder so, man lernt von den anderen, vor allem als Kind. Aber wenn du als Erwachsener dazukommst und die Pneus sind so dünn und die Straße ist so schliffrig und dann regnet es und es gibt vielleicht Öl auf der Straße. Und ich habe diese gleiche Emotion erkannt in anderen Leuten. Und es hat mir so mega leid getan, weil ich habe davon gelitten, jahrelang im Radsport als Profi. Mhm. Ich war ganz gut bergauf, und weil ich musste Abstand haben oben, damit weil ich wusste, sonst bin ich abgehängt in der Gruppe.
Ja.
Und es war echt miserabel, es war echt schwierig. Also ich wurde so ausgelacht und ich habe so hart trainiert und dann gleich die Giro nicht gewonnen, weil ich so langsam bergab war, oder? Und dann kommt dazu, dass du dein ganzes Team im Stich lässt, also du bist Leaderin, du bist die Beste, alle helfen, und dann bergab kannst du nicht mithalten. Und es war erstens frustrierend und zweitens peinlich, und es wurde fast zu einer Phobie. Und mein damaliger Trainer, der Tim Williams, der hat ganz geduldig mich gelernt, wie man das macht, und es kann gelernt werden, es ist nur ein Skill, oder es ist nicht ein besonders schwieriger Skill im Vergleich mit Trailrunning oder BMX oder Mountainbike, es ist viel einfacher. Auf jeden Fall, ich bin langsam, aber ich habe es gelernt und habe tatsächlich doch Rennen gewonnen. Ich war nie die Beste, ich war nicht wie Marianne Voss, aber ich habe es lernen können. Und dann habe ich das Gleiche gesehen bei anderen. Und egal, ob du Rennen fährst oder nicht, diese Misere bergab und diese Angst und diese so Frust und fast Schamgefühl, weil alle auf dich warten müssen. Und ich habe andere Frauen gesehen, die geweint haben bergab. Und ich habe das Gleiche, ich habe sofort erkannt, du siehst es in der Körperposition, weil die sind so gespannt auf dem Velo und die machen alles falsch, das Gewicht ist falsch verteilt. Und die wollen das Velo nicht neigen, sondern die wollen es um die Ecke so steuern.
Ja, ja, ja.
Und das geht, wenn du langsam fährst, aber nicht, wenn du schnell fährst. Weil, ja,
absolut. Ja.
Also auf jeden Fall, das wollte ich. Es ist kein How-To, weil du musst auf dem Velo sein, um das lernen. Aber ich wollte den Leuten beibringen, dass, hey, andere Leute haben das Problem, du bist nicht alleine. Und ich war mal Weltmeisterin und ich habe das auch gehabt. Und ich wollte halt Mitleid zeigen, weil ich glaube, das ist schon die erste Barriere, dieses Scham wegzubringen. Mhm. Und sag, hey, das ist eigentlich eine ganz sinnvolle Reaktion auf diese Position. Es ist mega steil, es ist schliffrig, die Pneus sind nur so groß.
Natürlich hast du Angst.
Angst ist ein gesundes, wie sagt man, gesundes Menschenverstand.
Ist ein gesunder Menschenverstand.
Verstand, genau.
Ja.
Und damit das weg ist, dann können sie mal mit jemandem arbeiten, um das zu verbessern. Oder einfach langsam bergab fahren, ist auch okay. Lustigerweise, ich habe das jetzt auf den Skis. wenn ich auf schwierige, also ich mache sehr gerne Skitouren, und wenn es sehr steil ist oder schwierig oder exponiert, dann habe ich das gleiche, dieses Gefühl,
im
Hals. So.
Es ist interessant, dass man dort das gleiche Gefühl haben kann. Wäre ich jetzt auf den ersten Blick gar nicht drauf gekommen. Ich fahre auch Ski jetzt vielleicht auf einem anderen Niveau, aber Dort hatte ich jetzt nie das Gefühl, was ich vielleicht beim Velofahren hatte. Oder? Aber es ist interessant, ja.
Hast du das auch gehabt dann auf dem Velo, diese Angst?
Ja, eben noch. Wir haben ja im Vorfeld mal kurz gesprochen drüber. Ich habe das tatsächlich nach einem Sturz gehabt. Oder nach einem beinahe Sturz. Es war ja zum Glück kein Sturz, aber es war eben auf dem, ich glaube, auf dem Weg von Grimsel runter nach Interlaken.
Ja.
Da fährt man so Serpentinen nach unten. Die sind mega schön eigentlich. Ja. Und man hat da auch so diese Stauseen. Das ist auch mega schön, diese ganze Szenerie. Ich hatte auch Glück, es war ein wunderschöner Tag. Ich bin runtergefahren und ich war, weiß nicht warum, aber ich hatte das so richtig genossen und war im Tempo und kam auf diese Kurve zu und auf einmal hatte ich so dieses Gefühl, ich schaff's nicht mehr. Und wie du dann sagst, dann schießen dir die Gedanken durch den Kopf, du hast schmale Reifen. Was ist, wenn da unten es jetzt schlüpfrig ist? Was ist, wenn ein Auto entgegenkommt? Tausend Dinge. Und ich konnte dann zum Glück noch bremsen, also es wirklich, aber es war wirklich knapp vom
Abgrund. Und ich glaube, es ist dann steil.
Ja, eben, ja, genau. Und du siehst den immer näher kommen und denkst dir, oh Gott, jetzt was bitte lass jetzt die Bremsen wenigstens funktionieren, oder? Und seitdem bin ich auch sehr viel, ich will jetzt nicht sagen ängstlicher geworden beim Bergabfahren, aber ich merke es doch.
Respektvoller,
ja, definitiv. Also wie sich da die Rennfahrer dann schlussendlich so runter stürzen im Berg, das
lustigerweise, also ich habe mal Rennen gehabt, wo ich bin so langsam bergab gefahren, dass ich hätte schneller laufen können. Mhm. Und mir sind die gleichen Gedanken durch den Kopf geschossen. Also es war nicht die Geschwindigkeit per se, es ist meine Imagination. Also ich habe eine sehr gute Imagination, ich kann mich sehr gut vorstellen, dass ich stürze und so. Mhm. Und
Bist du gestürzt bergab? Ja, wahrscheinlich schon.
Ich habe so viele Narben.
Oh,
ja, ja.
Okay.
Ja, auf den Knien auch, also auf dem Kopf. Ja, ich bin, es ist normal, also im Radsport stößt man, es ist im Peloton ist es manchmal unvermeidlich. Mhm. Ich habe das Problem im Peloton gehabt, ich habe nichts gesehen, weil alle größer sind als ich. Und ich war sehr ängstlich im Peloton, weil ich nicht in diesem Sportart aufgewachsen bin. Also das Ganze so, die Leute sind so nah dran und wenn jemand einen Fehler macht, dann stürzen alle. Meistens ist es nicht so schlimm, aber ja, ich bin viel gestürzt, das ist ja auch normal.
Du hast es gerade nochmal erwähnt, ich möchte da nochmal kurz zurückkommen drauf. Du sagst, dass das Alter noch eine Rolle gespielt hat, oder? Ja. Weil du ja erst sehr spät angefangen hast damit. Genau, meinst du, es wäre anders gewesen, wenn du früher angefangen hättest damit?
Ja, also ich glaube, um die Skills zu lernen und so, ich kann ja keinen Trackstand machen und so, Bunnyhops auch nicht. Und so bergab besser zu fahren, wäre es schon besser, wenn ich als Kind gelernt hätte. Aber ich glaube, ich hätte den Sport nicht gemacht. Weil ich glaube, ich habe es genießen müssen, einigermaßen gut zu werden, weil ich habe so hart trainiert und es war nicht, weil ich nach Olympia wollte. Das war nicht möglich, war nicht gut genug. Ich habe es wirklich genossen und das, ich glaube, wenn ich als Kind irgendwie, ich weiß, vielleicht doch, aber ich war immer, auch als Kind, ich wollte nicht, dass mir jemand sagt, was ich machen soll. Und dann, ich glaube, im Radsport wird viel geregelt und die sagen, ja, so trainieren und so. Mhm. Jetzt mit dem Team und langsam. Ja, ich glaube, ich hätte das nicht machen wollen. Also ich glaube, es hat bei mir nur geklappt, weil ich spät gestartet habe und dann meinen eigenen Weg gegangen bin also von dem her. Also was ich wünsche mir, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich wünsche mir, ich hätte früh mehr Zeit investiert in Skills, also wenn ich ein paar Cross-Rennen gefahren wäre oder zumindest geübt auf dem Crossbike im Winter. Und genau das gleiche habe ich jetzt mit Skitouren. Ich soll mit dem Lift hochfahren und runter üben, aber das will ich natürlich nicht.
Also, klar, der ganze Spaß ist vorbei. Ne?
Wo ist mein Training?
Eine Geschichte würde ich gerne noch wissen von dir, und zwar, die habe ich nämlich durch selbst live mitgefiebert, der UTMB. Vor 2 Jahren?
Ja, es war Ende 2023,
Wo der Moderator, weiß ich noch, völlig außer sich war. Wer ist denn diese Emma Pulli, die da vor Courtney noch läuft?
Ja, gute Frage. Ich bin nicht fertig gelaufen, oder? Ja. Aber es war traurig. Es war eine von den so Failures, oder wie sagt man? Aber Failure ist Teil des Lebens. Also ja, das war in dem 23 habe ich sehr gezielt trainiert auf Berglauf. Mhm. Und ich war schneller als je und ich war stolz, weil ich war 40 und ich war glücklich, dass ich mit 40 noch schneller werden konnte und weil ich im Jahr vorher am Eiger Zweite wurde, hinter Katrin Hartmut. Mhm. Sie ist inspirierend, aber auf jeden Fall, ich habe dann irgendwann geschnallt, dass es doch als Elite ein Ticket, also eine Quali sein kann für die UTMB. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen wie Everesting immer gesagt, ja, sie lockt mich nicht so an, es ist viel zu kommerziell, bla bla bla. Mhm. Aber ich habe dann gedacht, hey, aber wahrscheinlich habe ich nie wieder diese Chance, weil nachher werde ich nicht, ja, es ist unwahrscheinlich, dass ich so viel trainiere oder so gut trainiere und das alles klappt. Und die Quali auch, also ich will nicht, weißt du, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, man muss ja Steine sammeln oder so, man muss ja echt viele. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich so viele Ultras laufen kann ohne Verletzung, ist sehr tief. Und dachte, hey, probier es mal. Wie schlimm kann es sein? Mhm. Es war dann schlimm. Aber ja, ich bin eben nicht für lange Distanzen in dem Jahr trainiert worden. Ich glaube, das längste, was ich bis dann gelaufen war, im Wettkampf in dem Jahr war 30 Kilometer oder so, oder 35. Und dann habe ich ein paar längere Trainings gemacht, ein paar so Weekends mit so 4 Trainings oder so. Und coole Sachen mit Kollegen. Also eigentlich das Training dafür war mega cool. Also ich bereue es nicht, aber viel zu schnell losgelaufen. Und ich war halt mit der Courtney unterwegs und also das hat sich dafür einfach gelohnt, dass ich neben Courtney Duwald und gut gelaufen bin. Voll so Fangirl. Und sie ist tatsächlich so cool, wie sie vorkommt. Das ist nicht verspielt. Und, aber irgendwann, also ich habe dann die ersten 3 oder 4 Stunden nichts gegessen und nichts getrunken. Da hatte ich plötzlich Durst.
Ja.
Keine Surprise, oder? Und habe dann viel zu viel getrunken auf einmal. Magenschmerzen erbrochen. Und ja, und dann war es halt, dann bin ich in der so Erste-Hilfe-Zelt bin ich eingeschlafen. Und dann, ja, mir war wirklich nicht, ja, wahrscheinlich hätte ich 4 Stunden warten können, weiter spazieren können, aber ich war nicht da zum Spazieren. Und,
gut, ja. Da kam dann irgendwie der Ehrgeiz durch, oder?
Ja, schlussendlich, und im Nachhinein, ja, natürlich ist es, ich war sehr enttäuscht. Vor allem eine sehr gute Kollegin ist extra gekommen, um mich zu unterstützen. Und ich frage nicht oft nach Unterstützung bei Wettkämpfen, weil das ist so aufwendig, oder? Und sie ist extra gekommen. Ich habe es gar nicht so weit geschafft. Also, und ich hatte ein mega schlechtes Gewissen. Aber ich bin mit Herz gelaufen. Auch wenn ich mit Kopf. Dann
egal, du bist bei Kilometer 60, glaube ich, ausgestiegen, oder?
Oder 70, ja, also ja, etwa so, ja.
So in einem Dreh, aber ich weiß, die 60, die haben sich absolut gelohnt. Es war so schön anzusehen. Ich bin wirklich,
ja, wow. Nur die ersten 20 waren schnell, glaube ich. Oder 30, etwa genau so lang, wie meine Wettkämpfe waren in dem Jahr. Aber weißt du, du musst Selbstkontrolle haben. Also auf dem Velo war ich meistens mit dem Kopf gefahren. Also ich war immer am Rechnen, so Abstand, ja, wie lang, wann ist der Berg, und ich habe oft so Tape auf dem Oberrohr gehabt mit den Steigungen und so genau, wo angegriffen werden muss. Ja, ja, also man muss planen. Also es geht nicht einfach so und attackieren. Ja. Also wenn du Pogacar oder Voss bist, dann ja schon. Aber für mich, ich bin vielleicht nicht die beste Fahrerin, aber ich probiere schlaue Taktik oder so. Aber bei dem UTB bin ich wirklich ohne Kopf gelaufen. Aber dafür mit viel Passion, also Leidenschaft.
Es war jedenfalls wunderschön auszusehen, definitiv. Und ich weiß noch, ich mag mich noch erinnern an den Chat damals von den Trailmen jetzt. Wo dann alle mitgefiebert haben und go Emma, go.
Oh, schade, es ist eine von den Rennen, wenigen Rennen, wo ich nicht fertig laufen bin. Ja. Es ist die Trailmen, coole Community. Ich meine, in dem Jahr war ich auch an der WM und da habe ich auch viele Unterstützung gekriegt via WhatsApp von den Leuten. So. Ja.
Coole Geschichte. Du hast ein interessantes T-Shirt an.
Ja,
erzählen darüber?
Ja, ja, The Green Runners. Es ist ein Laufgruppe oder Club in England, also jetzt international, weil ich bin da, meine Kollegin Lisbeth von den Peanut Butter Cookies und viel mehr. Die ist nicht nur Peanut Butter Cookies, die ist auch in den Green Runners, die wohnt in Paar. Und Ross Brannigan, der ist da sogar einer von denen auf der Leitungskomitee von Green Runners gsi. Die wohnt jetzt auch in Zürich. Es ist auf jeden Fall ein Club für mehr Umweltverantwortlichkeit im Laufsport, vor allem im Trailrunning. Und ich habe Ende 2023, also nach UTMB und so, habe ich alle meine Sponsorings aufgegeben. Stimmt nicht ganz. Ich habe die Kaffeesponsoring habe ich nicht aufgegeben. Aber das war mir zu nett. Nein, also alles, was mir gratis Kleider und Schuhe geliefert hat und so. Und das klingt blöd, weil es ist nicht, weil ich aufhören wollte zu laufen, aber es war, weil es mir zu viel war. Und halt, du hast meine Schuhsammlung gesehen. Mm. Das sind nur die genutzt. Also ich habe oben noch mehr Schuhe. Also ich habe jedes Jahr so viel gekriegt. Und okay. Ich habe gesagt, hey, das brauche ich alles nicht. Und ich habe, ja, aber man muss immer die neue Farbe tragen. Bla, bla. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, mir ist wichtig, dass die Welt noch besteht für meine Nichten und die Kinder von meinen Kollegen und dass auch für mich in 20 Jahren, dass der Wald noch laufbar ist. Und, und Überkonsum ist ein großer Teil von das Problem, was wir haben. Also wir in der Schweiz und in vielen weiterentwickelten Ländern, also wir sind weiterentwickelt, indem dass wir mehr kaufen, aber in unseren Denkweisen sind wir nicht weiterentwickelt. Also auf jeden Fall. Und ich habe geschnallt, es ging nicht nur um zu viel Sachen kriegen, also schließlich hätte ich das auch wegschenken können. Ich habe so viel weggeschenkt wie möglich, aber es geht darum, deine Rolle als gesponserter Athlet ist Werbung zu machen für diese Marke und mehr Zeugs zu verkaufen. Und das wollte ich einfach nicht. Also ich habe gesagt, nein, es ist nicht eine Kritik an Leute, die gesponsert werden, weil ja, wenn du davon lebst, du musst das machen.
Das war eine Entscheidung für dich.
Ne? Ja, es ist meine Entscheidung gewesen. Ich brauche nicht mehr Schuhe und ich brauche nicht mehr T-Shirts. Ja. Und das ist halt mein Race-T-Shirt von vor 3 Jahren oder so. Und ich habe dann, das ist halt das Logo von The Green Runners und die machen das von recyceltem Stoff. Mhm. Und statt T-Shirts, die schicken dir ein Patch und du kannst es selber auf deinem Kleider nähen.
Coole Idee.
Und es geht auch nicht um nie wieder ein neues Schuh zu kaufen. Also natürlich Schuhe, die gehen irgendwann kaputt. Es geht darum, so ein bisschen mit Kopf zu denken und also drum jetzt laufe ich für die Green Runners und nicht mehr für eine große Marke, sagen wir.
Das finde ich eine total tolle Geschichte.
Ja, und ich bin nicht allein, also ich meine, es ist nur ein Club, aber die bewegen schon, also die kommen gut in den Medien an in Großbritannien und vor allem, also eine von meinen größten Heldinnen, Jasmine Paris, ist eine von den Gründern von The Green Runners und sie hat ja Barclay letztes Jahr als erste Frau überhaupt und was 12. Mensch überhaupt, ist die fertig gelaufen und ich habe geweint. Ich habe geweint. Also aber sie ist eine von den Grünen und sie hat natürlich einen Schuhsponsor gehabt und sie hat gesagt, nein, dieses Quatsch will ich nicht. Ich will nicht Werbung machen für Überkonsum. Und sie ist für mich eine Inspiration, also nicht nur im Laufen, sondern auch in ihrer Verantwortlichkeit. Und also ich sage nicht, kauf nie wieder was, aber denkt, bevor man kauft. Also unsere Welt leidet um diesen und also nicht nur Umwelt und Konsum und Ressourcen, sondern auch die Leute, die das machen. Also wenn du ein T-Shirt kaufst für 50 Franken von On, das geht nicht in die Saläre von der armen Menschen, die das macht. Also
absolut, ja.
Obwohl ich muss sagen, halt weniger Konsum ist schlecht für die Fabrik mit den Leuten, die arbeiten. Also man muss nicht zu viel denken.
Man muss es einfach in der Waagschale halten. Ich wofür du, oder wenn ich dich richtig verstehe, plädierst du einfach dafür, den gesunden Menschenverstand zu benutzen.
Und halt, was will ich mit meiner Energie und meiner Visibility, was man hat, also ich bin ja nicht der große Fisch, aber was will man erreichen? Will ich Laufschuhe und T-Shirts verkaufen? Nein. Mm. Will ich Haferflocken verkaufen? Ja. Und Snacks.
Ein schöner Bogen aber, wieder zu deinem.
Aber ich meine, dazu, ich habe ein normales Job. Also ich bin nicht besonders gut in dem, aber ich finde meinen Job als Geotechnikerin, ich schade niemand, ich mache ein bisschen gut. Ich arbeite mit Leuten, die leidenschaftlich ihr Job, also Geologen sind sehr leidenschaftlich über Steine. Und das ist super. Und in dem will ich meine Energie stecken und nicht also natürlich mache ich noch Social Media, aber ich will nicht Reels machen mit neuen Schuhen. Mm. Nein, das ist nicht mein Ding.
Sehr schönes Schlusswort.
Nicht mein Ding.
Mich würde vielleicht noch ganz kurz interessieren, wie geht es denn weiter? Was sind denn so die Zukunftspläne von dir?
Ich will, ja.
Sehen wir dich nochmal irgendwo auf der
Wettkämpfe? Ich denke, ich mache viele Bergläufe dieses Jahr und ein paar so Trails, vielleicht bis Marathondistanz. Ich habe schon ein paar. Ich komme definitiv zu den Trailmaniacs-Trainings wieder. Und was habe ich? Ja, es gibt ein paar in der Schweiz vor allem, weil ich will auch nicht fliegen, wenn es nicht sein muss, auch wegen Umwelt und Greenrunners und so. Aber ja, hauptsächlich, ich habe viel Energie in diesem Buch gesteckt und jetzt ist es nicht vorbei. Ich muss es ein bisschen verkaufen und so. Viele Konsum, aber ein bisschen den Leuten beibringen und kommunizieren. Aber sonst Ja, ich überlege mir, einen Everesting zu Fuß zu machen, halt ja, vielleicht in der Schweiz irgendwo, wo es ein gutes Lift hat, und sonst ja, Bergläufe, vielleicht in Engelberg gibt es einen Traillauf im August, je nachdem. Mhm. Und ja, ich will wieder Ferien machen nach einem Jahr, wo ich eigentlich kaum, ich meine, die Schweiz ist schön, aber ich würde gerne eine Woche lang auf dem Velo sein und so. Mhm. Das ist jetzt für mich, Velofahren ist halt Velotouren, so.
Ja.
Ja, sehr entspannt. Du
warst letztes Jahr, glaube ich, unterwegs in Südamerika?
Das war Ende 23, ja.
Ah, schon ich wieder? Hab, oh Gott.
Ja, ja, es war cool. Ich habe eine Reise gewonnen wegen Zersinal. Ich war die erste Schweizerin in Zersinal und dann wurde ich eingeladen von der Botschaft in Peru.
Ah.
Und da sagt man nicht nein, weil sie haben ja immer diese Ferrero Rocher bei dem Sie hatten tatsächlich kein Ferrero Rocher, es war sehr enttäuschend. Nein, aber es war super. Also ich wollte seit langem nach Südamerika und würde auch sehr gerne, aber ich glaube, es lohnt sich nur für längere Zeit und ich will immer CO2 kompensieren und das kostet ein bisschen ab. Ja.
Absolut.
Ja, ja. Aber sonst nein, in Schweiz, Italien, Frankreich, man kann weit weg mit dem Zug eigentlich. Und ich habe nicht mal die ganze Schweiz gesehen. Also. Mhm. Ja. Und sonst, ja, ich muss arbeiten viel, weil ich habe viel zu lernen von den Geologen. Ist auch wichtig, ja.
Auch interessant zu hören, ja. Dann, aber ja, tatsächlich.
Ja.
Ich sehe hinter dir noch das Exemplar.
Ja, ja, es ist nicht das Richtige, ist es nicht, weil es ist ein, wie sagt man, den Probedruck, wo ich alles korrigieren musste. Also, da sind viele Korrekturen, aber es ist normal. Also, die arme Designerin, die hat das Layout so oft korrigieren müssen wegen mir, aber ja. Ja, also, was ist
das? Das ist so ein vielleicht kurz mal in die Kamera. Ich hoffe, dass man es gut sieht.
Es ist auf jeden Fall, der Cover ist, finde ich, mega schön. Das hat ein Kollege von einer ehemaligen Teamkollegin von mir gezeichnet. Mhm. Und es war schwierig, was tut man drauf. Es,
ja.
Ich wollte nicht nur essen und wollte nicht Velo oder so, aber er hat den Geist des Buchs wirklich
erfasst.
Und
das, okay.
Ja.
Also eben ein wunderbares Buch, ich kann es wirklich empfehlen.
Danke.
Ich bin noch nicht ganz durch, aber...
Ja, du hast ein Privileg gehabt, ein Review.
Herzlichen Dank. Ja. Ich werde natürlich auch noch ein Exemplar kaufen.
Und nein,
ich möchte eins mit Unterschrift dann auch, mit
Autogramm,
definitiv. Für euch da draußen, es ist wirklich zu empfehlen, die Rezepte sind total lecker. In diesem Sinne, Emma, danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses total tolle Gespräch.
Es tut mir leid, dass es spät geworden ist, aber danke dir. Ich bin wie ein Eichhörnchen auf Speed, sagt man so. Ich kann nicht so eine Antwort geben. Aber ja.
Nein, es war eine Freude.
Danke dir,
herzlichen Dank.
Mir auch. Ja, super Gespräch, danke.
Und ihr da draußen, ich wünsche euch auch noch gute Restzeit. Ich hoffe, ihr habt die Zeit mit Emma und mit mir genossen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao miteinander.
Ciao, vielen Dank, Christian.
Danke dir.